Happy Shooting, Folge 159 von Trömmeln und Löchern.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Starten wir, ich habe hier schon 10 Minuten Vorgeplänkel drauf. Die sind um in 3, 2, 1... Null. Herzlich willkommen zu Happy Shooting, dem Fotopodcast.
Moment, seit wann nehmen wir denn auf die Sekunde genau auf?
Das macht's bei mir einfacher, wenn ich dann den Anfang finden soll.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
So, weil ich muss jetzt auf die Uhr schauen und naja, jetzt ist 16.23 Uhr hier, das reicht so ungefähr als Anhaltspunkt. Um abzuschätzen, wie viel wir dann am Schluss überzogen haben. Das wird ja heute eine rappeldicke Folge wieder.
Ja, wir haben was zu tun. Mal ganz schnell für die neuen Hörer unter uns. Das ist ein Fotopodcast. Hier geht's also rund um die Fotografie mit viel Spaß an der Freude. Und mir gegenüber, knappe 500 Kilometer entfernt, sitzt der Chris.
Ja, und er sitzt hier und trinkt einen Kaffee und es ist Sonntagnachmittag, was ganz ungewöhnlich ist zum Aufnehmen. Aber letzte Woche, ja, dank mir, ich war ja mal wieder schuld, gab es eben keine Folge.
Ja, du hattest einen Workshop.
Ich war mal wieder am Workshop halten und das ist nicht immer einfach, dann aus dem Workshop raus was aufzunehmen, speziell wenn es eben kein Happy Shooting Workshop ist, sondern ein englischsprachiger Workshop. Da kann man also nicht mal eben mit den Teilnehmern eine Folge aufnehmen, sondern ja, ich war im Kloster in Inzighofen und wir haben Landschaft fotografiert und Kloster fotografiert und uns gegenseitig fotografieren. Ganz viel gelernt und ganz viel Spaß gehabt.
Oh ja, tolles Herbstwetter. Ich habe das Gruppenfoto gesehen.
Oh, das war ja so geil. Das war also wirklich perfekt für Landschaftsfotografie, so Herbstlandschaften, Donautal, Naturschutzgebiet. Das ist einfach, ich mag den. Du warst ja auch da.
Das ja, genau.
Das ist einfach toll da. Also jetzt, wo noch die Blätter dazu runterkommen, ist einfach klasse.
Tja, und ich war heute schon wieder auf der Weide, habe Frieda besucht. Ja.
Wie geht's Frieda?
Frieda geht's ziemlich gut. Sie fühlt sich wie ein junges, freies Wildpferd, was es nicht ganz einfach macht.
Ach, du meinst, sie ist etwas ungestüm.
Ja, sie hat halt da noch eine Weide für sich. Das macht man ja eigentlich nicht. Eigentlich stellt man Pferde immer zusammen in eine Herde. Aber das ging nicht, weil sie die Grundimmunisierung noch nicht hat. Das heißt, sie muss noch geimpft werden und deswegen hat sie da noch ein bisschen Quarantäne. Das ist aber hoffentlich dann Ende nächster Woche durch, das Thema.
Pferde muss man ja auch irgendwie erziehen, oder?
Die muss man reichlich erziehen, ja. Und das musst du aber wirklich echt behutsam machen, mit extrem viel Geduld und ganz viel Liebe und Verständnis, weil so ein Pferd versteht das irgendwie nicht. Das kennt eigentlich nur Fressen und Fliehen. Also entweder kommt ein Angreifer und ich muss abhauen oder ich habe meine Ruhe und kann grasen.
Da musst du dir einen Pferdeflüsterer kommen lassen.
Ja, wir werden langsam selber zu einem. Also wenn man einfach ein bisschen so horcht auf Körpersprache und so weiter, dann kriegt man da schon eine ganze Menge mit.
Also lass uns doch jetzt mal hier über Fotografie
flüstern. Lass uns hier mal flüstern, genau. Wir flüstern euch heute eine neue Aufgabe ins Ohr.
Ja, dann haben wir heute unglaublich tolle Audiokommentare, unter anderem einen von Tobias zum Thema Fotowettbewerb.
Ja, der hat nämlich einen Wettbewerb gelauncht. Das heißt, da könnt ihr alle mitmachen. Und da freue ich mich schon auf die Ergebnisse. Naja, erzählen wir nachher mal etwas drüber. Dann haben wir einen Hinweis auf noch einen Wettbewerb, nämlich den Deutschen Jugendfotopreis 2010.
Jo, dann haben wir einen Linktipp zum Thema Naturfotos.
Was für geile. Ja, dann reden wir mal über eine ganz neue Software, die automatisch Bilder zusammenstellen kann zu einem neuen Bild.
Aha, mal schauen, wo da die Kreativität hingeht. Apropos Kreativität, wir haben einen tollen Audiokommentar von der Stefanie zum Thema junge Kreative.
Dann haben wir eine Frage von Jürgen. Er fragt, wie kriegt man denn ein günstiges Studio-Blitz-Set zusammen?
Jo, und der Tobi fragt, wie mache ich denn bessere Bilder?
Ja, was haben wir hier? Ach ja, das wird unsere längste Diskussion heute wahrscheinlich werden. Es geht um die Aussage, Objektive mit Bildstabilisator hätten eine Schießbudenqualität.
Finde ich etwas gewagt. Dann noch ein Audiokommentar von Florian aus Irland zum Thema Babys fotografieren.
Dann haben wir News, einmal von Nikon. Die D3S ist draußen und außerdem gibt es ein neues Makroobjektiv.
Ja, und Hasselblatt hat den Autofokus neu erfunden.
Sozusagen. Ja, und anfangen tun wir mit einem Link-Tipp. Wir hatten schon mal drüber gesprochen. Sigma, da, die haben so einen Leihservice oder mehr einen Vermietservice. Da hatten wir schon mal drüber gesprochen und der Enrico hat uns hier nochmal den Link geschickt. Er schreibt hier nochmal der vollständige Link für den Leihservice von Sigma. Ich habe bisher den Service noch nicht ausprobiert. Wie wäre es mit einem Zoom von 400 bis 800 mm? Da ist man auf jeden Fall flexibler als mit einer Festbrennweite.
Jo, also man muss dazu sagen, es ist ein Mietservice, kein Leihservice.
Nee,
also
man muss schon bezahlen.
Man muss dafür was löhnen. Man sagt nicht einfach, schickt mir und fertig, es kostet ein bisschen was. Aber gute Sache, dass man die auch mal, damit man die mal ausprobieren kann.
Jo, sollten alle Hersteller so machen.
Also verlinken wir in den Shownotes.
Sehr gerne. Autofokus.
Jetzt kommen wir zu Hasselblad. Das musst du mir jetzt mal erklären.
Ja, also pass auf, ja. Wenn du Fotos machst, wir sagen ja immer mittleren mittleren Autofokussensor nehmen.
Achso, also du meinst den mittleren Punkt.
Den mittleren Punkt.
Ding, was im Display so...
Ja, genau. Also normalerweise guckt man durch den Sucher und je nach Kamera wirst du erschlagen von ganz vielen Flecken, die da auf der Mattscheibe projiziert sind, wo du überall scharf stellen kannst. Aber die meisten benutzen dann doch immer den mittleren. Ich mache das eigentlich auch ständig so. Und du fokussierst damit an, zum Beispiel bei einem Model auf die Augen. Jetzt willst du aber nicht immer die Augen in der Bildmitte haben, also schwenkst du dann die Kamera ein bisschen nach unten, ein bisschen nach rechts oder nach links. Je nachdem.
Also das Umkomponieren nach dem Scharfstellen.
Genau, da gibt es ja diesen englischen Begriff. Du kennst ihn?
Focus and Recompose.
Ja, genau. Oder Focus then Recompose, ne? Also FTR sozusagen.
Genau.
Ja. Und das funktioniert auch ganz hervorragend. Also bei Landschaften überhaupt kein Problem, bei Architektur geht das eigentlich ziemlich gut und so weiter. Also wann immer das Motiv ein bisschen weiter weg ist. Wenn das Motiv aber sehr nah dran ist, dann erlebt man, was eigentlich passiert, wenn man schwenkt. Nämlich, man verschiebt ja die Fokusebene. Fokusebene ist immer parallel zum Sensor. Und wenn ich jetzt einfach dorthin fokussiere auf, sagen wir mal, 30 cm Entfernung oder auf 1 Meter Entfernung, Blende weit offen womöglich noch, also ganz geringe Schärfentiefe. Und jetzt schwenke ich nach rechts oder nach links, dann sitzt der Fokus plötzlich nicht mehr bei dem Meter Entfernung, sondern nur noch bei 98 cm oder bei 1,05 m. Je nachdem, wie viel man schwenkt. Und das sorgt nun dafür, wenn die Blende weit offen ist, die Schärfentiefe sehr gering ist, dass jetzt plötzlich vielleicht nicht mehr die Augen scharf sind, sondern die Nasenspitze oder die Ohren. Und das will man ja oft nicht. Und das ist ein Problem. Und deswegen benutzt man eben lieber gerne einen außenliegenden Sensor. Aber bei einigen Kameras sind die dann halt nicht so gut. Oder sie sind bei diesem Vollformat oder 35mm Format, sollte man besser sagen, sind die nicht weit genug außen. Also man müsste dann immer noch schwenken. Ja, und da hat sich Hasselblad gesagt, da müssen wir doch mal was tun. Und die bauen jetzt in zwei Kameras, von denen ich jetzt weiß, da bauen sie quasi einen Beschleunigungssensor rein. Und dieser Sensor misst jetzt die Winkelbeschleunigung der Kamera, wenn du nach dem Fokussieren schwenkst. Sie weiß dann also, um wie viel Grad du diese Kamera bewegt hast und korrigiert davon ausgehend den Fokuspunkt, also die Fokusdistanz.
Das ist heftig.
Und damit kannst du also auf die Augen fokussieren und dann schwenken so wild, wie du willst. Die werden immer weiterhin scharf sein.
Moment,
das sagt Hasselblad.
Genau, das heißt, das setzt aber voraus, dass du dich nicht nach vorne oder nach hinten bewegst, nehme ich an.
Also, dass du wirklich weiß nur schwenkst, ich oder? Nicht, ob die das
meinst
auch
registrieren. Die schwenken, die können, na gut, über Beschleunigungssensor kannst du natürlich auch eingeschränkt auch Distanzen messen, ja.
Also, wie perfekt das läuft und welche Bewegungen da alle ausgeglichen werden, weiß ich nicht. Eingebaut ist es jedenfalls in die H4D60, die hat wohl 60 Megapixel, und in die H4D50 mit 50 Megapixeln. Die Preise liegen da bei lächerlichen 29.000 bzw. 20.000 Euro. Ich nehme an, für den Body ohne Objektiv.
Ja, ich würde auch mal sagen, das ist wahrscheinlich nicht ganz zielgruppenkonform, was diese Sendung angeht, aber...
Och, ich weiß es nicht.
Ja, nichtsdestotrotz, ich finde es einfach immer wieder spannend zu schauen, was die Großen machen. Das ist schon interessant. Aber das mit dem winkelabhängigen Autofokus, da könnte ich mir vorstellen, dass da andere dann auch entsprechend
nachziehen. Also mich interessiert das.
Das ist naheliegend.
Ich würde das tierisch gerne mal ausprobieren und ich hoffe jetzt irgendwie drauf, dass doch irgendwer unter unseren Hörern Zugang zu diesen Kameras hat und das vielleicht mal für uns ausprobiert und uns einfach einen Audiokommentar schickt. Einfach ein MP3 an info@happyshooting.de oder einfach iPhone schnappen, Audio-Boo drauf und Tag Knollepolle. Dann erzählt uns mal, wie geht das wirklich?
ISO ist das neue Megapixel, hast du das gewusst?
Ja, ich glaube, das ist so. Ich schaue mir gerade mal die andere Seite in den Vordergrund. Ich weiß, worauf du hinaus willst.
Es ist der Hammer, es war ja wirklich bis, ich sag mal, es ist ja immer noch so. Also eine Firma Canon mit der 5D Mark II haut in den gehobenen Konsumerbereich 21 Megapixel rein. Also das Megapixel-Rennen ist noch nicht wirklich zu Ende, aber es gibt genügend Hersteller, die mittlerweile sehen, hoppla, eigentlich sind es nicht die Megapixel, weil du kannst auch mit 15 Megapixel glücklich sein, auch schon mit 10 Megapixel kannst du glücklich sein und auch richtig gutes, hochwertiges, anspruchsvolles, groß ausdruckbares Material herstellen. Das geht also. Und irgendwann ist auch Schluss, weil wenn du die Pixel kleiner machst, dann kriegst du mehr Bildrauschen und dann machst du im Prinzip den Effekt auch wieder zunichte. Und Nikon hat jetzt die D3S angekündigt oder offiziell angekündigt, nachdem es lange Gerüchte drum gab. Was sagen wir? 12,1 Megapixel.
Das ist also schon mal. Erstmal 35 mm Format, also wie die 3D auch.
Genau. Also bei Nikon heißt das FX-Format.
Richtig.
Dann haben wir 12,1 Millionen Pixel.
Was erstaunlich wenig ist für eine neue aktuelle Kamera mit dieser Sensorgröße.
Aber da siehst du halt mal, es ist eben nicht mehr die Megapixelzahl, weil ich denke mal, Nikon hätte auch besser können, beziehungsweise deren Sensorhersteller, weil Nikon kauft ja auch nur ein. Die machen den nicht selber. Aber was jetzt dann eben ganz interessant ist, ist eben der ISO-Umfang von dem Ding. Also wir fangen an unten bei 200 ISO.
Offiziell bis 12.800.
Richtig. Und jetzt gibt es eben noch die High-Modi, also die Extended ISO-Modi, die bis zu, jetzt festhalten, Achtung, 102.400 ISO.
Richtig. Also das ist nach 12.800, da käme irgendwas so um die 25 in der Größe.
25, dann 50 und dann, sind nochmal
drei drauf.
Drei Blendenstufen oben drauf. Wie benutzbar und gut die dann sind, das muss.
Ich muss mal gucken, ob ich die Links.
Gibt's schon Beispielbilder?
Wenn ich die Links noch finde, dann poste ich die. Ansonsten, wer von euch die hat, bitte unbedingt in die Kommentare zu dieser Folge. Ich habe nämlich schon ein Video gesehen, das mit High ISO aufgenommen wurde und das ist der Hammer.
Okay,
was da an Qualität rauskommt. Und ich habe schon mindestens ein Foto gesehen, wo natürlich klar das rauscht. Ja, das ist jetzt nicht überraschend. Aber es ist durchaus so in einem Bereich, wo man sagt, ich mit meiner 5D, wenn ich wenig Licht habe, dann gehe ich auch auf diese 3200 und lebe mit dem Rauschen, mache halt irgendwie ein rustikales Schwarz-Weiß von oder sowas. Und da kannst du bei dieser Nikon durchaus sagen, na gut, dann nehme ich halt die 102-400 und mache irgendwie... Ja, die Kerze muss eigentlich nur noch glühen und ich mache ein Foto und lebe dann halt mit ein bisschen mehr Rauschen. Also das sah gar nicht schlecht aus.
Also ich meine, bei Bildern, wenn Beispielbilder von der Herstellerfirma selbst kommen, also wenn Nikon jetzt Beispielbilder postet, dann gebe ich da nichts drauf, weil die werden die unter den optimalsten Bedingungen machen.
Ja, das war jetzt von Fotografen, die diese Vorab-Serien-Dinger haben.
Okay, dann ist natürlich der Unterschied zwischen Stillfoto, also zwischen Standbild und zwischen Video auch noch ein ganz großer. Wir verzeihen dem Video eine Menge Rauschen, dass wir einem Standbild nicht verzeihen würden. Aber trotz allem einfach diesen Bereich mal guten Gewissens anzubieten.
Das ist nicht schlecht. Knüller.
Wo sich die Geister scheiden, ist jetzt die Auflösung im Videobereich. Endlich mal eine von den Großen bei Nikon, die das Video kann.
Yep.
Allerdings in Anführungszeichen nur 720p, also 1280 mal 720 Pixel mit 24 Frames per Second. Das freut wieder die Leute, die eher cineastisch, kinoartig arbeiten wollen. Da gibt es jetzt Stimmen, die sagen, boah, kein 1080p und was soll der Blödsinn? Ehrlich gesagt, glaube ich aber, das ist nicht wirklich ein Problem, weil 720p, der Durchschnittsschauer und sogar viele Profis können 720p von 1080p nicht wirklich unterscheiden. Ab einer gewissen Größe wird es dann sichtbar, aber die hat keiner zu Hause. Also 720p ist durchaus aus meiner Sicht ein sehr gültiges Videoformat. Interessanterweise nehmen die jetzt nicht im H264 auf, sondern im Motion-JPEG-Format.
Okay.
Ja, letztendlich glaube ich aber, das ist nicht wirklich ein Problem, weil die aktuellen H264-Formate, wenn ich die mit Final Cut Pro bearbeiten möchte, um da vernünftig arbeiten zu können, muss ich die umkodieren vorher.
Ja, okay.
Also
Also es deshalb muss so oder so muss gewandelt werden.
Nicht überall, manche Software macht es direkt. Also ich sag mal Motion JPEG, naja, also H264 wäre etwas moderner, aber ich weiß nicht, warum sie es gemacht haben, vielleicht aus Lizenzgründen oder vielleicht, weil sie dann nicht so einen starken Prozessor drin brauchen, weil JPEG-Kompression ist ja eh schon drin und Motion JPEG kann sich da vielleicht dran bedienen. Man weiß es nicht.
Wer weiß schon, ja. Ja, ansonsten Serienbilder. Da gab es Gerüchte, ja, und dann macht die 14 Bilder und so weiter. Nee, das tut sie nicht, aber sie macht immerhin 9 Bilder pro Sekunde im 35mm Format. Das ist ziemlich cool. Und wenn man runterschaltet auf das DX-Format, das kann man nämlich machen bei Nikon, da kann man nämlich die Formate umschalten.
Also kannst du DX-Objektive verwenden dann?
Kann man machen, ja, du kannst auch ein normales Objektiv nehmen und sagen, willst du nur das DX-Format haben, kriegst halt einen Ausschnitt. Dann macht sie 11 Bilder die Sekunde. Also die Mechanik ist wohl ziemlich heftig da drin.
Gut. Ziemlich ja, krass. Also D3S soll angeblich rund 5.000 € kosten, nur das Gehäuse. Ab November soll sie im Handel sein. Und ja, warten wir mal ab. Also wer von euch dann sich eine rauslässt, der soll sich doch einfach mal melden.
Ja, auf jeden Fall. Ja, und außerdem hat Nikon noch ein neues Makroobjektiv rausgebracht, das, Achtung, Nikon AFS DX Micro Nikkor 85mm 1:3.5 GED VR.
Das sagen wir jetzt alle gemeinsam 10-mal schnell hintereinander.
Und rückwärts. Also mit anderen Worten, es ist ein 85mm Nikkor mit einer Lichtstärke von 3.5. Durchgehend. Ist ja kein Zoom. Und es hat Bildstabilisator, und zwar der aktuelle ist das wohl, also zweite Generation. Tja, Abbildungsmaßstab 1:1, also geniales Makroobjektiv offenbar. Da bin ich auch schon mal auf die ersten Bilder von gespannt. Weil Nikon lässt sich da ja meistens nicht lumpen.
Nicht wirklich. No? So, jetzt mal zu was ganz anderem. Babyfotografie.
Babyfotografie. Oh ja, da muss ich was abspielen. Warte mal, der Florian.
Das wollte ich so eine ganz elegante Überleitung.
Ja, warte. Mach nochmal die Überleitung.
Also, Boris, mal was anderem. Babyfotografie.
Hallo und guten Morgen, liebe Happy Shooter. Hallo Boris, hallo Chris. Herzliche Grüße aus Irland. Ich bin gerade auf dem Weg in die Stadt, ins Krankenhaus zu meiner Frau und meiner neugeborenen Tochter. Und ich dachte, ich gebe euch mal ein paar Erfahrungen von mir.
Herzlichen Glückwunsch.
Auf dem Weg zum Thema Fotografie rund ums Neugeborene. Zum Ersten gilt natürlich die gute alte Regel, man sollte seine Kameratasche gepackt haben, wenn es dann soweit ist. Also immer schön die Akkus laden in den letzten Tagen und die Speicherkarten leer halten und die richtigen Objektive in der Tasche haben. Und dann kann man im Falle des Falles, wenn dann alles doch ganz schön schnell geht, einfach nur die Tasche greifen und ist gewaffnet für den darauffolgenden Ablauf des Tages. Oder auch nicht. Zum Thema Tasche packen fällt mir gleich noch ein. Ja, wenn man ein Makroobjektiv hat, sollte man dies auch bitte einpacken. Habe ich nicht getan und mich ein bisschen geärgert am ersten Tag. Ist natürlich sehr viel praktischer. Ja. Ja, das tut mir leid. Also man sollte sein Makroobjektiv einpacken, denn die Neugeborenen sind halt doch sehr klein. Und dann ist es einfacher, wenn man da auch mal ein bisschen näher rangehen kann, kann man schönere Details machen, zum Beispiel die kleinen Augen oder Händchen oder Füßchen. Also sehr süß. Also Makroobjektiv sollte man auch, wenn es geht, einpacken. Als nächstes kann ich nur empfehlen, man sollte sich nicht vor hohen ISO-Werten scheuen, denn vor allem auf der Frühchenstation ist es... Oh, Entschuldigung, ich sollte das vielleicht nochmal aufnehmen. Egal. Auf der Frühchenstation ist es halt sehr dunkel. Ne? Das Licht, die sind alle ein bisschen lichtempfindlich, die Kleinen. Und dann ist es halt für Fotografie nicht so ideal. Und Blitz geht natürlich gar nicht. Also sollte man schon ruhig den ISO trauen, sich hochzutun. Ansonsten hat man nämlich nur verwackelte Bilder. Außerdem, was ich gemacht habe, ist die ganzen Bilder danach schön schwarz-weiß lassen. Denn das Kleine sieht ja eh nur schwarz-weiß. Dachte ich dann aus Kameradschaft quasi, sind auch die Fotos von dir in schwarz-weiß.
Geil.
Als letztes fällt mir noch ein, genau, wenn die Kleinen in diesen Plexiglas-Brüter-Dingern, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, Incubator auf Englisch, wenn die da drin liegen, sollte man auch vielleicht sich nicht scheuen, dadurch das Glas zu fotografieren, denn im Nachhinein kann man das doch sehr gut wegkriegen, indem man den Clarity hochdreht in Lightroom oder die Kontraste anhebt und den Schwarzpunkt ein bisschen aggressiver. Quatscht der hier schon wieder los? Ja. Abenteuer in irischen Bahnen. Jedenfalls kann man dann ganz gut diese Plexiglas-Unschärfe oder diesen Kontrastverlust ganz gut wieder ausgleichen. Also scheut euch nicht, quer durchs Glas zu fotografieren. Gut, das war's auch schon. Ich bin bald da. Liebe Grüße aus Irland nochmal und alles Gute. Happy Shooting!
Happy Shooting!
Ja, Florian, Happy Shooting!
Wahnsinn.
Ja, also das schöne Umgebung zum Aufnehmen eines Audiokommentars.
Öffentliche Verkehrsmittel in Irland sind so eine Sache. Ich habe da auch schon mal eine Zeit lang gelebt. Ist klasse. Ich frage mich gerade, wo er da war, aber es klang nach Bus oder nach Zug?
Bahn hat er gesagt.
Bahn war es, ne. Gibt es nicht viel hinzuzufügen, also sei bereit und...
Ja, und keine Angst vorm Rauschen, das gilt eigentlich generell.
Ein Vorteil, den die Neugeborenen haben, sie sind noch nicht so ganz flink unterwegs wie die anderen Kinder.
Das stimmt, das kommt also dann noch.
Man kann sich da noch ein bisschen besser drauf konzentrieren. Die haben auch in der Regel, glaube ich, noch nicht wirklich was dagegen, wenn man eine Kamera auf sie richtet. Und das mit dem durchs Plexiglas fotografieren, ja, immer schön diagonal durchfotografieren. Dann hat man die Chance, dass man sich nicht selber drin sieht. Tja. In der Reflexion.
Und
aber
auch,
immer auf Reflexionen achten, schauen, dass man irgendwie dass sich das, was drin reflektiert, vielleicht dann doch irgendwie nicht besonders hell ist, sondern eher was Dunkles, und dann kriegt man das ganz gut hin.
Und Florian, ab und zu die Kamera auch mal wegnehmen vom Gesicht, wenn du das Kind anguckst. Nicht, dass es hinterher schreit, wenn die Kamera nicht vor deinem Auge ist.
Ja, das ist eh so ein Ding. Wir Fotografen haben das ja manchmal. Ich erinnere mich so an so Situationen, wo ich mit anderen Fotografen unterwegs war. Ich habe das ja immer gern, wenn ich was Tolles, Neues sehe, dass ich es erstmal so ein bisschen einfach so aufnehme, ohne da gleich die Kamera zu zücken. Aber es gibt dann so viele, die einfach gleich nach Bruchteilen von Sekunden sofort die Kamera rausnehmen und drauf losgehen. Also manchmal ist der Moment dann vielleicht auch einfach nur schön, ohne dass man ihn auf dem Bild festhält.
Ja, apropos schön. Schön ist auch die Aussage, dass Objektive mit Bildstabilisator nur noch eine Schießbudenqualität liefern würden.
Oh ja, das ist ein Blog-Eintrag von, der ist auf adrianahlhaus.de. Meinungen und Wissenswertes zur Fotografie. Und da schreibt er
also
etwas.
Also Meinung hat der Mensch durchaus. Also ich finde das erstmal okay, wenn jemand eine starke Meinung hat und die auch einfach mal kundtut. Und ich stehe ja persönlich auch durchaus auf dem Standpunkt, dass man manchmal etwas überzeichnen oder auch etwas extremer sein muss, um Reaktionen hervorzurufen. Und das hat dieser Mensch sich, glaube ich, auch zu Herzen genommen und hat da relativ ausführlich darüber hergezogen, warum denn diese modernen Objektive, damit meint er eben die einen Bildstabilisator drin haben, eigentlich überhaupt gar keine gute Bildqualität mehr liefern können. Also auch rein technisch gar nicht. Ja, weil er sagt ja, wenn du jetzt ein Objektiv hast, eine Festbrennweite, und du rechnest die komplett aus, das ist ja ein enormer Aufwand. Da wird ja hier gerechnet, da gerechnet, wo müssen wir noch Linsenpaare reinmachen und hier noch eine Gruppe und da noch irgendwas, um chromatische Aberrationen auszumerzen und irgendwelche Brechungsindexe wieder zu korrigieren und weiß der Tod und Teufel. Und dann hast du irgendwann sündhaft teuer eine Berechnung ausgeführt und jetzt baust du irgendwo mitten in diesen Strahlgang bewegliche Teile rein. Da sagt er natürlich erstmal, das kann ja schon an der Wurzel nichts taugen, weil wenn sich irgendwo im Strahlengang was bewegt, kommt hinten ja nur noch Scheißqualität an. So, das ist erstmal seine Aussage. Was sagen wir dazu?
Was sagen wir dazu? Generell sage ich mal, ja, er hat recht. Das Verschieben von dieser Gruppe, dieser Linsengruppe im Strahlengang sorgt natürlich dafür, dass die Gesamtqualität des Objektivs schlechter wird. Das ist einfach so, das ist aus optischen Gesetzmäßigkeiten einfach ganz klar, dass das passieren muss, dass es da Verzerrungen gibt, dass da eben diese feinen Korrekturen nicht mehr wirklich greifen. Aber ich kann ja nur sagen, dass einige meiner mit Abstand besten Bilder mit einem bildstabilisierten Canon 24 bis 105 gemacht worden sind. Und das liegt nicht am Objektiv. Das liegt einfach dran, dass die von der Komposition her passen, dass ich da eine Aussage drin habe, dass da eine Geschichte erzählt wird. Und selbst die Bildqualität, wenn ich die Bilder, und die habe ich zum Teil auf DIN A0 hoch vergrößert, selbst dann ist die Qualität noch so, dass ich sage, das kann ich mir durchaus in der Größe auch noch aus 10 Zentimetern anschauen. Also... Ich weiß nicht. Ich meine, wenn man das Optimum an Qualität bis aufs Pixel genau rauskriegen möchte, dann ist das nichts. Dann sollte man nicht mit einem bildstabilisierten Objektiv arbeiten.
Dann sollte man auch die Finger vom Zoom lassen.
Dann sollte man aber überhaupt kein Zoom-Objektiv sich kaufen, sondern eine Festbrennweite. Wer ein bisschen flexibler unterwegs sein möchte und seine ja, seine zitternde Hand noch ein bisschen besser ausgleichen möchte oder vielleicht bei weniger Licht fotografieren können möchte, ohne da jetzt gleich in irgendwelche Trickkisten greifen zu müssen, der, also ich sage jetzt mal, der bilddegradierende Effekt, der da passiert, der ist aus meiner Sicht, und ich sage es mal nur aus der Praxis, ich habe da nichts nachgemessen, sondern einfach vom Bauchgefühl her, weil ich so Zeug verwende, dieser degradierende Effekt ist so gering, dass er für mich persönlich überhaupt nicht ins Gewicht fällt. Also tja, das ist für mich, also Schießbudenqualität halte ich für sehr überzogen.
Also das sehe ich ziemlich genauso. Ich habe da eher ein total extrem, eine extreme Meinung, die voll in die andere Richtung zieht. Also nicht, dass die Bildqualität besser wird damit, jedenfalls erstmal nicht rein technisch betrachtet, aber man hat überhaupt dank dieses Bildstabilisators Möglichkeiten, Bilder zu machen, die man ohne Stabilisator gar nicht hätte machen können. Also die Qualität ohne Stabi wäre dann deutlich schlechter gewesen, weil man halt eben zittert, weil man einfach wackelt. Und das ist schon enorm, was diese heutige Technik da tatsächlich möglich macht. Also sei es jetzt eben am langen Ende, wenn man hier dieses 100 bis 400, was ich habe, also was da noch möglich ist, ist echt der Knüller. Aber eben, ich liebe auch dieses 24 bis 105, obwohl es technisch nicht so perfekt ist. Also das hat ja auch sehr starke Verzeichnung und sowas. Trotzdem fotografiere ich damit ziemlich gerne und habe damit Porträts gemacht, wo also wirklich die Augen, die Pupille, die Augenbrauen, die Wimpern so dermaßen gestochen scharf waren, dass ich also, ja, eigentlich bin ich schon dahergegangen und habe sie wieder leicht entschärft, weil das sonst wieder Kommentare gegeben hätte, ist ja völlig überschärft. Kam aber so aus der Kamera. Also, ja, das mag in der Theorie alles stimmen, dass das alles nicht so perfekt und nicht so optimal ist, aber in der Praxis, in der Anwendung da draußen, möchte ich Bildstabilisatoren eigentlich gar nicht mehr missen. Ich wünschte manchmal, ich hätte sie an jedem Objektiv, weil das ist so ein herrliches Luxusgefühl, wenn man bei wenig Licht oder auch wenn man lange Belichtung haben möchte, aus verschiedensten Gründen, einfach noch ruhig hält. Das ist klasse.
Mhm. Ein anderen Unterton, den ich rauslese aus dem Artikel, ist natürlich auch noch, also ist natürlich auch der, dass die Kamerahersteller versuchen, durch diese in Anführungszeichen Gimmicks dann auch einfach mehr Objektive zu verkaufen. Und da sage ich mal, okay, wer ein Objektiv hat, mit dem er bisher gute Fotos gemacht hat, der hat keinen Grund, jetzt plötzlich anzufangen, hier Geld auszugeben. Also das kann ich schon durchaus nachvollziehen. Jetzt das gute, getestete und im Einsatz befindliche Equipment auszurangieren, nur dafür, das sollte man wirklich nur dann tun, wenn man A, die Kohle und B, einen guten Grund dafür hat.
Ja, man muss halt wissen, was man machen will, ne? Und wenn es genau einem dann weiterhilft, wenn man sagt, Mensch, jetzt habe ich im letzten halben Jahr so viele Situationen gehabt, wo mir das wirklich geholfen hätte, dann lohnt es sich vielleicht sowas sich anzuschaffen. Aber genau, zur Qualität im DSLR-Forum, da gibt es so verschiedene Threads, wo nur Fotos gezeigt werden, die mit einem bestimmten Objektiv gemacht wurden. Und da gibt es halt durchaus eben Threads, wo dann was vom 70 bis 200 drin ist, sei es jetzt ein 4er oder ein 2,8er, und es gibt eben auch welche mit dem Bildstabi und welche ohne Bildstabi. Und ich möchte jetzt mal behaupten, auch wenn man jetzt die volle Auflösung von den Bildern bekäme, dass man nicht unterscheiden könnte, welches Bild ist mit Stabi und welches ohne gemacht. Das ist einfach, meine Güte, wir haben ja auch keinen absoluten Sensor hinten dran. Ja, da ist ja, da sind noch Filter davor, da ist noch ein Anti-Aliasing davor, da ist ein Bayer-Mosaik, da wird aus 4 Pixeln wird ein Pixel hinterher zusammengebastelt. Also bei aller Liebe, da glaube ich den Herstellern schon irgendwie, dass die Qualität ja, da hinten passt.
Und davor hast du noch Mikrolinsen, die das Licht versuchen, aus möglichst vielen Winkeln aufzufangen. Also das ganze System ist in sich schon mal per Definition eigentlich dermaßen unperfekt.
Genau, eigentlich kann man mit digitalen Kameras überhaupt gar keine guten Fotos machen.
Nee, überhaupt nicht.
Na egal. Können wir uns darauf einigen, dass heutige Digitalfotografie im auch gehobenen Spiegelreflexbereich eigentlich nur Schießbudenqualität liefert, die aber bisher für alle, auch Profizwecke, völlig ausreichend ist?
Okay, lass mal das einfach mal so stehen. Kommen wir mal zum nächsten Thema. Der Tobi schreibt nämlich uns eine Frage. Könntet ihr vielleicht mal ein paar Tipps in der Show unterbringen, wie man bessere Bilder macht, beziehungsweise kreativere Bilder zu machen, da ich im Moment ziemlich deprimiert bin, weil ich meine Bilder im Vergleich zu beispielsweise euren Bildern sehe. Ja, Er schreibt weiter, kann sicherlich auch daran liegen, dass ich erst 13 bin. In Klammer, nicht, dass ich mich mit euch vergleichen möchte, anders würde ich euren Podcast ja nicht hören. Naja, aber auch mein Kumpel, der 14 ist, hat 2 Bilder gemacht, die persönlich ich im Gegensatz zu meinem besten Bild um ein gutes Stück besser finde und meine grottig. Sehr schön. Ich bin irgendwie kurz davor, mit der Fotografie aufzuhören, obwohl es mir sehr viel Spaß macht, aber ich finde meine Bilder einfach nicht so gut. Würde mich über ein paar Tipps sehr freuen.
Da gebe ich mal gleich.
Wie helfen wir dem Tobi auf die Sprünge?
Also der erste Tipp ist einfach mal, stell dein Licht mal nicht unter den Scheffel. Also erstmal hat es überhaupt nichts mit dem Alter zu tun. Das ist erstmal völliger Quatsch. Ich habe schon Leute gesehen, die waren erst 15 und haben absolute Profiqualität abgeliefert und haben auch Aufträge gekriegt, also werden engagiert.
Er ist 13, also hat er noch 2 Jahre.
Er ist 13, also hat jetzt zwei Jahre Zeit, Profi zu werden. Nee, aber daran liegt es ganz sicher nicht. Eins, was du dir immer vor Augen halten musst, Tobi, ist, deine Fotos kennst du. Du hast das Foto ja selbst gemacht, du warst vor Ort. Du siehst ja auf dem Bild, wenn du dir das anguckst, nicht nur dieses Bild, sondern du siehst in deinem Kopf ja noch alles andere, was drumherum war, auch. Du hast vielleicht die Geräusche noch im Kopf, Gerüche, du weißt, ob es warm oder kalt war. Also du verbindest mit diesem Bild unbewusst eine ganze Menge mehr als das, was andere auf dem Foto sehen. Wenn jetzt dein Kumpel dir 1-2 Fotos zeigt oder du unsere Fotos siehst, dann siehst du wirklich nur dieses Bild, nur diesen Ausschnitt. Du weißt nicht, ob links und rechts dann eine Müllhalde war und ob das gestunken hat. Und du weißt nicht, ob das jetzt von uns ein Schnappschuss war oder ob wir da 3 Jahre schon vorher uns notiert haben, wann das Licht dann richtig passt und dann sind wir da hingefahren. Das siehst du alles nicht. Du siehst nur das Ergebnis. Und das alleine ist ein gravierender Unterschied. Deswegen hat man, jeder, also auch bei mir ist das so, jeder hat irgendwie das Gefühl, dass die Fotos von dem anderen besser sind. Das ist so ein bisschen, Pferde glauben auch immer, dass das Gras auf der anderen Weide ja besser und grüner ist. Und bei Schrebergärtnern ist das genauso. Der Nachbar hat immer die besseren Rosen und die besseren Gartenzwerge und so weiter und so fort. Also das ist erstmal völlig normal. Davon lass dich bitte nicht entmutigen. Geh immer, jedes Mal, wenn du ein Foto machst, versuch immer, das Beste zu machen, was du aus dieser Situation glaubst, rausholen zu können. Das ist erstmal ein ganz, ganz wichtiger Tipp.
Ja, und dann gibt es einfach so ein paar Dinge, mit denen du, sagen wir mal, deiner Kreativität so ein bisschen auf die Sprünge helfen kannst. Eine davon sind zum Beispiel die Aufgaben, die wir vergeben. Wir haben ja so ziemlich in jeder zweiten Sendung eine neue Aufgabe. Heute wird es auch wieder eine geben. Und was jetzt passiert ist, wenn du mit einem, wenn du nicht nur rausgehst und sagst, okay, jetzt gucke ich mal, was ich finde und dann knipse ich Bilder, sondern wenn du mit einem Ziel losgehst, wenn du sagst, okay, heute will ich nur Dinge fotografieren, die rund sind, oder heute möchte ich nur blaue, dreieckige Sachen fotografieren, oder heute möchte ich mal das Konzept Spannung veranschaulichen, dann zwingst du dich da ein bisschen anders zu denken, dann fängt plötzlich in deinem Kopf was ganz anderes an zu arbeiten, dann ist es eben nicht mehr das Jagen und Sammeln, sondern dann beschäftigst du dich mehr mit dem Thema und am Ende kommt auch wirklich was anderes dabei raus und dann hast du plötzlich ein richtiges Projekt beieinander und dann kannst du von dem Tag mal irgendwie 5, 6, 7, 8, 9, 10 Bilder in ein Flickr-Set stellen und kannst das anderen Leuten als Werk zeigen, nicht nur als Einzelbild, sondern als zusammenhängendes Ding. Und das macht einen großen Unterschied. Also schau dir mal an, schau dir mal unsere Aufgaben an. Mach da einfach mal mit. Und dann hast du bei so einer Aufgabe vielleicht nachher eben 10 gute Bilder, dann stellst du die auf Flickr und eins davon, das Beste, das schickst du dann an uns, an die Gruppe, an die entsprechende Aufgabe.
Genau, wie das geht, das kannst du lesen auf happyshooting.de und da gibt es oben so einen Knopf Bilder und da steht ganz unten in der FAQ erklärt, genau, was man so alles machen kann.
Und trau dich ruhig auch die Bilder anderen zu zeigen, das ist auch so ein Ding. Das ist gut, um Feedback zu bekommen von anderen, die werden dir dann hoffentlich, wenn du sie nicht fragst, darum bittest schon sagen, was sie an den Bildern gut oder schlecht finden. Wenn sie es nicht tun, dann trete ihnen auf die Füße. Und was noch wichtiger ist, ist, wenn du zum Beispiel auf Flickr als Beispiel oder auf DeviantArt oder sonst wo unterwegs bist, schau doch mal andere Bilder an und hinterlass denen mal Feedback. Kritisier mal andere Bilder. Sag mal anderen Leuten, was dir an deren Bilder gefällt oder was dir daran nicht gefällt. Dann musst du dir nämlich auch wieder Gedanken drüber machen, was du gut findest an einem Bild, und das wird letztendlich ganz massiv wieder deiner eigenen Fotografie helfen. Also
das ist ein wichtiger Punkt, dass man selbst versteht, warum gefällt mir denn das Bild von deinem Kumpel besser oder nicht? Was ist das, was es ausmacht?
Genau, und das ist jetzt interessanterweise, weißt du, man redet immer so ein bisschen von Talent und oh, es gibt Leute, die können es einfach. Es gibt vielleicht Leute, die ein bisschen einen besseren Blick dafür haben, aber ganz viel davon ist wirklich Übung. Ganz viel davon ist wirklich, sich das anzutrainieren, ein bisschen drüber zu lernen, und du wirst einfach nicht innerhalb von einer Woche ein toller Fotograf. Andere Fotografen haben da schon ein paar Jahre dafür gebraucht. Also gib nicht einfach so schnell auf, sondern bleib mal ein bisschen dabei. Versuch dir mal selber so ein bisschen in den Arsch zu treten. Wenn nicht, dann machen wir es jetzt. Du bleibst dabei, damit das klar ist.
Eben.
Tobi, wir möchten ab jetzt von dir, sagen wir mal, einmal im Monat eine Mail bekommen mit deinem Fortschritt. Und dann schickst du uns ein Bild. Hängst es an die Mail an, schickst es an info@happyshooting.de, und dann reden wir da in den nächsten Shows mal ein bisschen drüber.
Ja, ist doch ein Angebot.
Das ist doch ein Angebot,
das
oder?
Habt ihr jetzt alle gehört, das hat der Chris angeboten.
Ja, ich werde das auch tun. Also okay. Nee, einmal im Monat, ein Bild im Monat, dein bestes Bild von einem Monat, das schickst du mal her.
Finde ich ein cooles Projekt.
Und dann nehme ich das mal auseinander.
Das ist ein Deal.
Tipps, das ist ein Deal, oder? Ja. Also, du bleibst dabei, du lässt das jetzt nicht einfach sausen. Fotografie ist viel zu schön.
Tja, Tobi, so kann das passieren, wenn man uns eine Frage stellt.
Richtig.
Jetzt hast du was zu tun. Tja, ist auch gut so.
Ja.
Bringt einen weiter. Apropos weiter, wollen wir weitermachen oder wollen wir kurz in den Twitter-Feed gucken?
Ja, selbst am Sonntagnachmittag gibt es genügend Leute, die nichts Besseres zu tun haben, als auf Twitter zu hängen und uns Fragen zu schicken. Was gibt es denn? Ah ja, Sebastian schreibt an dich, wie befestigst du beim Strobist-Blitzen Softboxenschirme an den Blitzen?
Schirme ist relativ einfach. Also man schnappt sich ja ein Lichtstativ, da ist dann so ein Knubbel oben drauf. Die Dinger haben auch irgendeinen Namen, den ich immer wieder vergesse.
Die heißen Spigot.
Ja, aber das deutsche Wort dafür, das heißt bestimmt nicht Spigott.
Das ist so ein Bajonett halt.
Ja, was auch immer. Es ist halt ein Prömmel.
Prömmel ist auch nicht schlecht.
Ein Prömmel. Ja, es ist ein Prömmel. Und auf diesem Prömmel, da kann man jetzt einen Schirmneiger drauf basteln. Sowas gibt es in verschiedensten Formen. Das gibt es mit Kugelkopf oder eben einfach nur als Klappscharnier, lässt sich auch feststellen. Und obendran ist wieder ein Prömmel, da kommt dann halt zum Beispiel so ein Blitzschuhadapter drauf, dass man da den Systemblitz drauf befestigen kann oder eben zusammen mit dem Funkauslöser das da drauf stopsen kann. Und etwas darunter ist eine Öffnung, ein Löchlein, auch wieder mit einer Befestigungsschraube. Und da kann man einen Schirm reinstecken und der schwenkt dann eben mit dem Blitz mit. Schwer zu erklären, aber wenn man das sieht, erschließt sich das einem ziemlich schnell. Softboxen ist nicht so einfach, weil eine Softbox hat nicht einfach ein Stäbchen, was man irgendwo reinsteckt, sondern diese Softbox muss jetzt den Blitz umhüllen. Ich habe eine kleine Softbox. Warte mal, lass mich gerade gucken, wie die heißt. Von LumiQuest ist die. Die haben irgendwie drei verschiedene Größen und das ist die größte, also die Dreier. Die lässt sich direkt am Blitz, also an diesem Systemblitz, festmachen. Mit Klett geht das zum Beispiel. Also entweder man macht vorne um den Systemblitz rum so ein Klettband, was sich selbst festzieht oder was sich halt selbst festklettet. Und an dieses Klettband dann diese Softbox. Oder man klebt eben auf den Blitz so kleine Klett, diese Flauschteile drauf. Gibt es ja so selbstklebende. Bin, glaube ich, auch mitgeliefert, wenn ich mich richtig entsinne. Und dann kriegt man es daran fest. Das geht eben, weil die Softbox relativ klein ist und nicht so schwer ist. Also das wird dann nicht zu belastend für die Mechanik von diesem Blitz. Wenn du jetzt eine große Softbox nehmen willst, die man durchaus mit so einem Systemblitz ausgeleuchtet kriegt, das ist eigentlich nicht wirklich ein Problem, dann brauchst du spezielle Halterungen. Die gibt es auch, zum Beispiel von der Zambesi Group. Und da gibt es noch diverse andere. Also mindestens zwei kenne ich noch, da fallen mir aber gerade die Namen nicht ein.
Also du kriegst bei diese kleinen Spezialsoftboxen für die externen, also die Strobis-Blitze, gibt es zum Beispiel auch bei Enjoy Your Camera. Da gibt es den von TriStar oder TriStar.
Ja, und die haben, glaube ich, auch so einen Adapter. Das sieht nämlich dann so aus, dass du quasi oben auf den Neiger drauf diesen Adapter machst. Dieser Adapter ist ein Stab, der oben in einer, wie sagt man, am Kreis endet. In so einer, wie sagt man denn, ein Loch.
Ring.
Ein Ring, danke.
Ein Loch. Das Loch ist im Ring, der Ring ist um das Loch.
Genau, das ist quasi ein umrandetes Loch, das man oben drauf steckt. Ein Ring ist das Wort, richtig.
Entschuldigen Sie, Sie haben mir ein Loch verkauft.
Ja. Das ist ganz schön viel Geld für so wenig Loch.
Ja, echt. Ich esse ab jetzt auch nur noch die Löcher vom Käse.
Ja, das ist auch viel gesünder.
Ja.
Ja, also da hast du jedenfalls einen Ring und in diese Halterung rein kommt jetzt dieser Blitz, der schaut dann genau durch diesen Ring durch. Deswegen muss man auch gucken, dass man einen Ring kauft, der die richtige Höhe für seine Systemblitze hat. Da gibt's verstellbare und feste, bla bla bla. Und an diesen Ring jedenfalls kann man dann eben Softboxen befestigen, so wie man das auch mit Studioblitzen tut. Und da gibt's eben so Softboxen, die eben universell sind und nicht jetzt ein spezielles Bajonett haben. Sowas kann man dann kaufen und da dran machen. Habe ich übrigens vor. Ja, ich schiele schon aktiv auf so ein Zubehörzeug. Konnte mich bis jetzt noch nicht überwinden, mich für eins zu entscheiden. Aber das werde ich bestimmt machen. Und wenn ich das habe, werde ich ausführlich berichten.
Aha.
Das kann aber noch dauern, wie ich mich kenne. Aber vielleicht Weihnachten ist jetzt nicht mehr so weit weg. Vielleicht gönne ich mir mal was.
Naja, mal schauen, wie viel Zeit noch bleibt mit Frieda und so.
Ja, eben.
Na gut. Also, so viel zum Thema Studioblitze oder Blitz und Softbox.
Passt aber gut zum nächsten Thema, würde ich sagen.
Passt gut zum nächsten Thema. Sollen wir noch einen kleinen aus dem Twitter nehmen vorher?
Nee,
oder?
Wir machen erst das nächste Thema, weil das passt so gut. Und dann machen wir bei Twitter weiter.
Perfekt. Also, Jürgen fragt. Hallo ihr zwei. Nee, hallo hier zwei. Na egal. Ihr habt in eurer letzten Workshop-Sendung etwas von einer günstigen Studio Blitz Set erwähnt, mindestens was? Achso, Minute 15.03. Ah, okay. Also, wer zurückspulen möchte, letzte Folge, Minute 15.03. Vielleicht könnt ihr in der nächsten Sendung berichten, welche Ausrüstung ihr da verwendet. Bitte, bitte, bin nämlich momentan auf der Suche nach einem Set. Besten Dank im Voraus. Liebe Grüße, Jürgen aus Wien.
Also, so. Für Studio bist du ja der Profi. Ich gebe nur mal vorweg den Tipp an Jürgen. Ich habe mich bewusst gegen Studio-Equipment, also gegen diese großen Studio-Blitze entschieden. Weil ich nämlich glaube, dass man mit diesen kleinen Systemblitzen in vielen Fällen wirklich das Gleiche erreichen kann, aber man kann sie überall mit hinnehmen, die sind nicht schwer, die funktionieren auch überall ohne Strom und ohne dicke Akku-Packs, finde ich viel, viel praktischer. Also es heißt jetzt nicht, dass man mit diesen Strobist-Sachen nur draußen irgendwelche coolen Fotos machen kann, sondern man kann die Dinger durchaus auch im Studio benutzen und aufbauen. Natürlich. Das nur mal so als Tipp dazu.
Also Studio ist generell mal, das definieren viele Leute unterschiedlich. Also meine Definition ist, Studio ist dann, wenn du ganz bewusst das Licht formst, modellierst und einfach die Kontrolle über das Licht übernimmst.
Mhm. Großer Vorteil ist natürlich bei diesen Studio-Blitzen wegen Lichtkontrolle, du hast halt ein sehr, sehr gutes Einstelllicht. Also man kann auch ohne zu blitzen und ohne Testfotos zu machen schon gucken, wie wird das Licht fallen.
Richtig, das hilft dir bei der Studiofotografie generell. Mhm. Das hast du zwar eingeschränkt auch bei Speedlights, da kriegst du dann so einen gepulsten Strobe über eine Sekunde, um irgendwie zu sehen, wo das Licht hinfällt, aber das ist nicht das Gleiche. Mhm. Also du hast die Möglichkeit im Studio mit Dauerlicht zu arbeiten, das ist dann eben das Einstelllicht, das relativ warm ist, also auch von der Farbtemperatur her relativ warm ist und deshalb wird da auch normalerweise nicht mit fotografiert, sondern dort, wo die Einstelllichtlampe sitzt, da sitzt dann auch die Blitzröhre ziemlich direkt nebendran und die gibt dir wieder ein sehr neutrales, tageslichtartiges Licht und das ist gut so. Damit kannst du ziemlich gut arbeiten. Diese Sets gibt es, schaust mal auf eBay, also mein allererstes Studioset habe ich mir damals gekauft auf eBay für 100 Euro und das war ein Blitz, ein Stativ, ein Schirm und ein Farbfilterset. Günstigster bis billigster Machart. Das war so ein Produkt, wo du auch nie wieder was nachkaufen kannst, weil das halt irgendwo jemand importiert im 5000 Stück aus Taiwan oder sonst.
Wird keine wahrscheinlich Ahnung. Normalerweise klein gebastelt in Überraschungseiern verteilt, aber hier war mal alles am Stück.
Wahrscheinlich. Und das ist aber, zwar für den Anfang war das schon mal richtig gut. Damit konnte ich üben, mich mir quasi die Füße nass machen und so ein bisschen schwimmen lernen im Studiobereich. Und dann habe ich da Gefallen dran gefunden und dann habe ich mir das langsam aber sicher zusammengesteigert auf eBay, also mit hier noch ein Passbild-Blitz-Set, was ein Fotograf ausrangiert hat. Und dann habe ich mir hier für 50 Euro und dafür 100 Euro und so nach und nach sowas zusammengeschustert, was auch irgendwie ein paar Jahre ganz gut funktioniert hat. Interessanterweise hast du auf den Bildern das nie gesehen, dass das so zusammengeschustert war.
Warum? Du siehst ja nicht das Equipment, sondern das Licht, was rauskommt.
Ja, und das Licht war ganz brauchbar. Und dann war ich aber irgendwo an dem Punkt, wo ich ein bisschen mehr Kontrolle wollte und das Ganze auch ein bisschen hübscher aussehen haben wollte und ein bisschen stabiler und so weiter. Und dann bin ich einkaufen gegangen und habe mich mal umgeschaut und bin letztendlich an einem ganz simplen, einfachen Studioset hängen geblieben von der Firma Elinchrom. Ich bin also weder verwandt noch verschwägert mit denen, aber das funktioniert für mich ganz gut. Und da bist du bei einem Blitzset mit zwei Blitzen, mit Stativen, mit Softboxen, bist du in der Größenordnung von, lass mich lügen, 500-600 Euro oder so. Also das ist so für den Anfang richtig gut und damit kommst du auch verdammt weit. Also diese Blitze, und ist jetzt egal, ob die von Elinchrom oder von sonst jemand kommen, die sind zumindest so üblicherweise zusammengestellt, dass du die einfach zusammenpacken kannst und hast die dann auch wirklich handlich, kannst über die Schulter nehmen, brauchst aber dann einen Strom, also einen 220, 230 Volt Strom. Die können also normalerweise in der Preislage noch nicht von Batterien laufen. Das größere und teurere wäre dann eben diese sogenannten, wie heißen die denn? Also die haben dann so Akku-Packs dabei, dass du auch unterwegs im Freien dann irgendwo das einsetzen kannst. Da reden wir aber dann von einer ganz anderen Preisklasse. Aber im Normalfall, wenn du ein Studio hast, wenn du im Keller irgendwo noch einen Raum übrig hast, wo du einen Hintergrund reinhängen kannst.
Da haben wir doch auf der Fotokina hatten wir doch so ein System gesehen mit so ganz relativ kleinen und handlichen Akku-Packs, wo das Einstelllicht über sehr helle LEDs gelöst wurde.
Richtig.
Von wem war denn das?
Das war auch von Elinchrom. Aber da reden wir von teuer.
Kostet dann natürlich ein bisschen mehr.
Also günstiges Studio-Blitz-Set, würde ich einfach mal sagen, schau doch einfach mal auf eBay nach. Da hast du dann zwar wirklich was, naja, eben keine Markenqualität ist, aber wo du zumindest mal dir so ein bisschen die Füße nass machen kannst. Das hat mir gut geholfen und eben war eben auch in der Preislage, wo ich sage, ja gut, ich weiß nicht, ist Studiofotografie für mich das Richtige? Damit kann ich es mal austesten und wenn es dann nichts ist, dann habe ich zumindest nicht wirklich viel Geld kaputt gemacht.
Unter dem Label Valimix sieht man auch häufiger günstige Einsteiger.
Zum Beispiel, es gibt auch solche Geschichten bei Fotobrenner zum Beispiel und bei Enjoyer Camera auch. Also da kannst du mal reinschauen, aber wenn du es wirklich günstig willst, dann ist gegen so ein Strobis-Setup auch wirklich nichts einzuwenden, weil du kriegst so gutes Zeug eben auch mit sowas hin. Du kannst da genauso deine Lichtformer verwenden, du kannst genauso mit einer Softbox arbeiten, du kannst mit entsprechend Power im Studio arbeiten, musst dann halt unter Umständen öfters die Batterien wechseln.
Wobei günstig wird das auch nur, wenn man günstige Blitze findet. Es ist ja teilweise schon so, dass, also der Nikon SB26 zum Beispiel, den hat man vor einiger Zeit noch ja so gebraucht gekriegt, sagen wir mal 40, 50 Euro in dieser Größenordnung rum. Ist ein super Teil, hat eine Synchronbuchse, toller Blitz, kann auch über, wenn irgendwo was blitzt, kann der mit auslösen, hat also auch eine Fotozelle drin, geiles Teil. Ja, das hat dann irgendwann auch mal der David Hobby, also der Strobist.com, erzählt, dass er die einsetzt und dass er die ganz toll findet. Und zack, ja, bei eBay dann plötzlich so uralte Teile gehen dann raus für 60, 70, 80, 90. Ich habe auch schon für 120 Euro einen weggehen sehen. Und das ist dann natürlich nicht mehr günstig, wenn man sich dann irgendwie zwei, drei Stück davon holt zu diesem Preis und dann brauchst du noch ein Stativ. Das soll dann auch nicht groß sein und je kleiner und leichter, desto teuer wird es dann auch wieder. Dann brauchst du noch den Schirmneiger, du brauchst die Schirme. Also ein bisschen Zubehör braucht man ja auch. Also dann ist vielleicht realistisch, du hast gesagt, so ein Elinchrom-Set, wo liegt das? 400, 500 Euro rum?
Ja, es kommt auf die Anzahl Blitze an, auf den Umfang, die gibt es in verschiedenen Größen.
Also da würde ich mal sagen, wenn du so ein Strobes-Set dir zusammenstellst und man hält ein bisschen die offen auf und kauft vielleicht in den USA ein, was teilweise wirklich günstiger ist als hier in Deutschland, dann kommt man vielleicht so mit, also preislich auf 50% bis 60-70% raus. Also so richtig spottbillig, wenn du dann nachher so 3-4 Blitze haben willst, ist das dann ja irgendwann auch nicht mehr.
Ja. Immer die Augen offen halten nach gebrauchten
unbedingt.
Studioblitzen. Also ja. es gibt genügend Fotostudios, die irgendwann mal was Neues kaufen oder das alte Zeug ausrangieren, weil die Blitzröhre altert natürlich auch und dann ist das Licht nicht mehr ganz so exakt von der Farbe und auf die Art und Weise kannst du doch an ganz brauchbare Sachen ganz günstig rankommen. Also das ist so ein bisschen Bastelei. Studioblitzsets gibt's reichlich, aber wenn du es noch günstiger haben willst, musst du halt ein bisschen basteln.
Jo. Ja, dann haben wir hier bei Twitter, der Nafetz 2 fragt, wann setzt man einen Belichtungsmesser ein?
Immer, wenn man auf den Auslöser drückt.
Ja, reicht das schon als Antwort?
Ja, also die Kamera hat einen eingebaut und die wird auch, der wird auch immer aktiv, wenn du in irgendeinem der Automatikmodi schießt, dann misst der und dann versucht der, das Bild eben auf so einen Mittelwert zu ziehen von der Helligkeit. Aber ich vermute mal, die Frage zielt eher auf externe Belichtungsmesser. Externe Belichtungsmesser, es gibt zum Beispiel Blitzbelichtungsmesser, die man im Studio einsetzt. Man muss nicht, man kommt auch sehr gut ohne aus, wie man auf unseren Workshops lernen kann. Aber wenn man sowas oft macht, dann ist es vielleicht auch sinnvoll, sich mal so ein Ding irgendwann zuzulegen, also Blitzbelichtungsmesser im Studio, die dann helfen, das alles besser zu belichten und einzustellen. Es gibt Spotbelichtungsmesser für draußen, wenn man also wirklich die Szene ausmessen möchte, wo ist der dunkelste, wo ist der hellste Punkt, wie sind die, also da reden wir dann schon eher von Richtung Zonensystem, in welchen Zonen befindet sich welcher Teil der Szene und solche Geschichten. Aber ansonsten, das kannst du fast alles mit dem Belichtungsmesser in der Kamera machen, auch im Studio. Da reicht in der Regel eine Graukarte aus, mit der man dann die Belichtung auch ausmessen kann, indem man einen Testschuss mit der Kamera macht und dann hinterher schaut, wo das auf dem Histogramm liegt. Also jo. Man kriegt da schon, hat da eigentlich schon das Tool in der Hand.
Kannst du auch mit der Handfläche machen. Also das ist ja auch so ein Trick. Blitzbelichtungsmesser setzt du halt ein, wenn du jetzt eine größere Fläche ausleuchten willst und du willst jetzt eben sicherstellen oder möchtest wissen, wie muss ich jetzt die Blitze einstellen und ausrichten von ihrem Winkel, damit ich auf einer möglichst großen Fläche möglichst gleichbleibendes Licht habe. Dann kannst du natürlich die Blitze hinstellen, kannst ein Blitzbelichtungsmesser nehmen und kannst dann in der Halle oder wo auch immer in dem Raum, wo du gerade bist, rumlaufen, auf den Knopf drücken und kannst dann ablesen, ob überall die gleiche Leistung ist. Und wenn das nicht stimmt, dann gehst du wieder zu den Blitzen, stellst sie anders ein und so weiter. Du kannst stattdessen aber auch heutzutage deine Digitalkamera mitnehmen, einfach einen Schuss von deiner Handfläche machen, die du vor dir hältst, also den Handrücken am besten, dann kannst du schön ausstrecken, Foto machen, Knick, und du gehst ein paar Schritte weiter, machst dann nochmal ein Foto, Knick, und dann kannst du halt auf dem Histogramm ablesen, ist das jetzt heller oder dunkler. Reicht in der Regel völlig aus. Für die ja. meisten Anwendungen.
Ja, es ist, ich sag's immer wieder, wenn wir mit so Tonsystem und Studiogeschichten arbeiten, bald auf den Workshops, dann haben wir eben oft mal dieses Ding, oh, ich habe hier eine Graukarte, oh, die ist ja gar nicht exakt genau gleich wie deine. Da sind wir oft an dem Punkt, wo man dann wirklich wieder klar machen muss, wir haben es aber hier auch nicht, wir arbeiten ja nicht hier als Wissenschaftler, sondern als kreative Fotografen. Wir haben also durchaus einen Spielraum, der irgendwo eine Viertelblende drüber oder drunter liegen kann. Mhm. Und das ist kreativer Spielraum. Ganz viel davon ist kreativer Spielraum. Also, dass man wirklich sagt, das ist jetzt komplett falsch, das gibt's eigentlich kaum, sondern viele der Entscheidungen, ob das jetzt die Entscheidung für eine Blende, für eine Belichtungszeit, für eine ISO, sogar eine ISO-Wert ist, viele dieser Entscheidungen sind oft kreative Entscheidungen, nicht oder beides, technische und kreative Entscheidungen. Man muss sich da immer wieder im Hinterkopf halten, dass wir ja versuchen hier letztendlich irgendwo, also zumindest ein Teil der Fotografen versucht Kunst zu machen. Es gibt natürlich auch die Journalisten, die zu dokumentieren versuchen. Wobei das nochmal ganz anderes Thema ist, wie viel davon wirklich objektiv ist und nicht. Aber generell.
Wobei die meisten Journalisten sicherlich dann auch in den Situationen nicht erstmal einen korrekten Belichtungsmessung machen heutzutage. Es ist einfach,
natürlich nicht, weil die Kameras nehmen dir auch ganz viel ab und
das machen ist ja so. Einen guten Job. Ich meine, wir haben Digitaltechnik, wir haben sie teuer eingekauft, dann können wir sie auch benutzen. Und wenn ich schon quasi in Echtzeit hinten, nachdem ich ein Foto gemacht habe, mir das angucken kann und ich kann das Histogramm schon mal sofort beurteilen und ich kann da reinzoomen und alles, warum soll ich das nicht benutzen? Ja. Analog war das anders. Da konnte man nicht einfach mal kurz einen Testschuss machen, dann in die Dunkelkammer gehen, das Ganze schnell entwickeln, Abzug machen und dann analysieren und oh, schade, ich muss den Blitz noch ein bisschen runterregeln. Das ist natürlich hilfreich, wenn man vorher mal messen kann. Das ist ja im Grunde genommen das, was wir mit der Digitalkamera tun können. Aber da hat man halt ein Blitzbelichtungsmesser gehabt.
Mhm. Naja. Und dann noch einen kurzen von Twitter, bevor wir weitermachen mit unseren eigentlichen Themen. Von Huey Runner. Keine HS-Frage, nur Bemerkung. Ihr habt mir gefehlt. Musste heute beim Joggen und Laufen tatsächlich mal wieder Musik hören. Nie wieder.
Das tut uns leid. Ja. Du, einen möchte ich gerade noch mit reinnehmen, weil das passt gerade zu diesen Belichtungsmessungen. Der Peter fragt nämlich, oder bittet, sag doch mal was zu diesem ominösen Weißabgleichwürfel. Ist er sein Geld wert? Danke für die Infos.
Du hattest ja was angekündigt.
Ja, wir haben jetzt heute wieder nicht die Zeit, das in epischer Breite auszumerzen. Tut mir echt leid, aber ja, sein Geld wert. Ich weiß jetzt gar nicht, wo der preislich liegt. Irgendwo jenseits von 50 Euro, glaube ich. Ich finde ihn teuer. Das ist erstmal so mein Eindruck. Das Ding ist so ein kleiner Würfel, der mag ja toll gemessen sein, aber schlussendlich wird der ja auch in der Fabrik hergestellt. Ist ja, wird er nicht von Hand bemalt. Also ich finde, der könnte günstiger sein. Ansonsten ist es halt schon so, dass der nicht schlecht ist. Also er hat halt wirklich ein neutrales Grau. Aber da sind wir jetzt wieder an dem Thema, wie neutral ist denn neutral? Ich kann das nicht beurteilen, da ich hier kein Messlabor habe. Ich kann aber sagen, dass das Grau, was ich mit diesem Würfel anmessen kann für Weißabgleich und für Belichtung, ein doch natürlicheres Ergebnis liefert als die Graukarte, die ich habe. Ich habe nämlich ja diese Repros gemacht von Ölgemälden, habe die ausgeleuchtet mit zwei Blitzen und Schirmen, habe also weiches Licht genommen. Und es ging mir darum, möglichst realistisch diese Farbe zu bekommen. Ich habe also wirklich mal versucht, einen farbkalibrierten Workflow zu nehmen. Habe dann also wirklich das Licht ausgemessen mit der Graukarte und, weil ich neugierig war, eben auch mit einem weiteren Testschuss mit diesem Würfel. So, die Belichtung halt eingestellt, die Fotos gemacht und dann hier in Lightroom importiert, den Weißabgleich jeweils auf Graukarte bzw. Würfel gemacht und so weiter und so fort. Habe das mal durchgearbeitet. Und das war schon ein ziemliches Aha-Erlebnis. Ich meine, ich habe hier einen frisch kalibrierten Monitor und ich kann auch kalibriert ausdrucken. Und das Ergebnis, was ich mit dem Würfel gemessen hatte, war besser als das mit meiner Graukarte. Und zwar jetzt nicht nur so, dass man sagt, na ja, das ist so eine Nuance mehr ins Kühlere oder mehr ist ja, wenn ich nicht so genau, wenn ich ein bisschen mit den Augen zwinkere. Nee, das war also schon so, dass du sagst, boah, das sind zwei völlig unterschiedliche Bilder, die ich hier vor mir liegen habe. Und die Graukarte war da deutlich zu warm. Also das ist schon so, dass, ja, Graukarte ist nicht Graukarte, Grau ist nicht Grau. Und nicht jedes Grau ist offenbar für den Weißabgleich so richtig zuverlässig.
Naja, da kommt dann die Metamerie ins Spiel, dass also eben wirklich Grau nicht gleich Grau ist, sondern dass bestimmte Farben unter verschiedenen Lichtquellen unterschiedlich aussehen können. Mhm. Und wenn du so eine Graukarte machst, dann kannst du nicht irgendein Grau nehmen, sondern da musst du wirklich ein Grau nehmen, was ganz exakt gemischt wird, quasi aus gleichen Anteilen verschiedener Dinge, damit es auch wirklich ein neutrales Grau ist auf allen Farbkanälen unter allen Lichtbedingungen. Das ist das Interessante, dieses unter allen Lichtbedingungen, weil ja. es gibt Graukarten, die dann eben aufgrund dieses Metamerie-Effekts unter einem Licht exakt neutral sind und unter dem anderen Licht plötzlich nicht mehr. Mhm. Und da steckt eigentlich das Know-how drin, was Graukarten angeht.
Und ich glaube, das ist auch das, was sie sich bezahlen lassen. Denn wenn ich das so richtig verstehe, sagt, sag schnell, wie heißen sie? Color Vision? Color, wie heißen sie mit dem Spider?
Color Vision,
heißen sie so, ja? Color Vision.
Glaube ich doch.
Ich habe es hinter mir liegen, ich komme bloß gerade nicht ran. Wie auch immer, die jedenfalls sagen, ja, dass das... Colorvision. Genau, Schweizer sind es jedenfalls. Die behaupten nämlich, dass das eben sehr, sehr aufwendig produziert wird und die Farbe eben aufwendig gemischt wird, eben um diese Effekte zu vermeiden und pipapo. also nach dem Test, diesen einen Test, diesen Repro-Test, den ich damit gemacht habe, muss ich schon sagen, das ist nicht schlecht, was da hinten bei rauskommt. Das war wirklich sehr neutral, verglichen mit meiner Graukarte, wo ich nicht weiß, von wem die ist, weil das ist ein Geschenk gewesen. Tja, also grundsätzlich würde ich sagen, wenn du einen neutralen Grauabgleich suchst, den du halt hinterher im RAW machen willst, das ist jetzt die entscheidende Einschränkung. Das Ding ist hinterher für die RAW-Bearbeitung gedacht. Das Ding ist nämlich winzig. Ja? Dann ist das sicherlich tauglich und passt halt da so kleines auch eigentlich ja in fast jede Fototasche noch mit rein. Wenn du aber quasi vorab einen Weißabgleich machen willst oder die Belichtung vorab messen willst mit der Kamera, dann ist die Fläche einfach viel zu klein. Also da kommst du um eine Graukarte nicht drum rum. Und ich werde auch weiterhin, wenn ich Porträts mache oder wenn ich andere Situationen habe, werde ich weiterhin die Graukarte benutzen, wenn ich vorab schon mal ein einigermaßen korrektes Histogramm auf der Kamera haben will oder eben mal die Belichtung messen will im Studio. Werde ich weiterhin Graukarte nehmen. Wenn es mir um exakte Farbreproduktion geht, dann werde ich sicherlich immer häufiger den Würfel mal ins Bild legen oder hängen oder aufs Stativ schrauben. Geht nämlich alles. Und werde dann in der RAW-Bearbeitung den Weißabgleich da drauf machen, denn das ging recht gut.
Gut.
Finde ihn trotzdem teuer.
Ja.
Na gut. Ja,
so viel dazu. Ist ja legitim, dass ein Hersteller versucht, so viel wie möglich Geld zu verdienen.
Ja, sei ihm gegönnt.
Na gut.
Gut.
Was kostet er denn?
Ja, ich weiß es nicht. Irgendwas jenseits von 50 also. Euro. Ich habe den Preis, also müsstest du jetzt nachgucken, auf der Webseite von denen steht das. Wenn ich das jetzt mache, reißt die Verbindung ab.
Nee, lass mal das. Kommen wir doch mal wieder zum nächsten Audiokommentar. Die Stefanie hat uns...
Oh, das war toll.
Die Stefanie hat uns was ganz Tolles hinterlassen. Fahr mal ab.
Geht um diesen Wettbewerb Junge Kreative. Da hat sie mitgemacht.
Hallo Chris, hallo Boris. Hier ist Stefanie. Vor einiger Zeit habe ich euch gemeldet und von dem Projekt Junge Kreative in Hanau berichtet. Inzwischen ist das Casting und auch die Vernissage vorbei und ich dachte, es wäre vielleicht Zeit für einen kurzen Rückblick, der eventuell auch einige Happy Shooting-Hörer interessieren könnte. Zuerst kam natürlich das Casting. Ich habe mir mit meinen Naturbildern eigentlich eher weniger gute Chancen zugerechnet und war entsprechend aufgeregt. Man ist ja doch meistens eher zurückhaltend, was die Einschätzung eigener Bilder und Leistungen angeht. Oder bin da nur ich so? Das Treffen lief allerdings total locker. Ich habe den drei Juroren meine Bilder gezeigt, ein bisschen was dazu erzählen dürfen und bekam wenige Minuten später mitgeteilt, dass sie mich gerne als Teilnehmer bei der Ausstellung hätten. Ich war natürlich total happy und habe mich auf alles Weitere gefreut. Ein paar Wochen später war dann noch ein Treffen, bei dem unter anderem die Auswahl der Bilder stattfinden sollte. Außerdem gab es erste Infos zur Präsentation der Bilder. Ich erfuhr, dass sie vom Veranstalter in A4 gedruckt werden würden. Diese sollten dann auf schwarzem A4 Passepartouts kleben und die wiederum auf Tapetenbahnen präsentiert werden, die von der Decke bis zum Boden hängen sollten. Klang soweit ganz gut. Ich dachte also, wird schon werden und konzentrierte mich weiter auf mein Studium, ohne mir weiter viele Gedanken über die Ausstellung zu machen. Der große Schock kam dann Wochen später. Am Montag vor der freitäglichen Vernissage trafen sich alle Künstler zum Aufbauen. Da sah ich dann zum ersten Mal meine Bilder gedruckt. In A4, ja, aber mit einem Bürodrucker mit weißem Rand auf Kopiererpapier aus.
Oh nein.
Ich glaube, ich stand kurz vor einem Nervenzusammenbruch. Es waren noch 4 Tage bis zur Ausstellung, inklusive Feiertag und 3 Tagen mit Vorlesungen in der FH. Woher also spontan 9 professionelle A4-Ausdrucke nehmen und das auch noch zu einem bezahlbaren Preis? Zu meinem großen Glück erklärte sich mein Chef, der Fotograf, bei dem ich jetzt Aushilfe arbeite, bereit, mir die Bilder zum Papierpreis von 25 Euro auf unserem Studiodrucker zu drucken. Die Tatsache, dass wir als Tapetenfarbe Maisgelb und Ziegelrot zur Auswahl hatten und spontan auch die Passepartouts gestrichen worden waren, brachte mich dann endgültig zur Weißglut. Also durfte ich in der kurzen Zeit auch noch genügend schwarze A3-Pappe besorgen, wobei der Großhandel nur A4 und A2 anzubieten hatte. Woraufhin ich dann wieder selbst zur Tat schritt und alles zurechtschneiden und kleben durfte. Am Vortag der Ausstellung wurde alles dann mit Hilfe meiner Mutter aufgehängt. Ich war total in Eile, hatte anschließend nämlich direkt noch einen Pflichttermin in der FH und bin erst wieder zu Atem gekommen, als alles fertig war. Meine Wand im Keller, man hatte mir nämlich auch noch meinen geplanten Aufhängeplatz geklaut, sah aber dafür wirklich gut aus und ich war natürlich mächtig stolz, alles doch noch geschafft zu haben. Die große Vernissage war dann auch noch mehr oder weniger ein Reinfall, da irgendwie versäumt worden war, in irgendeiner Form Werbung für die Veranstaltung zu machen und daher eigentlich nur Eltern, Partner und Freunde anwesend waren. Ein Gutes Scheiße. Hatte die Aktion allerdings. Ich wurde mal wieder daran erinnert, lieber alles selbst zu machen und um keinen Preis der Welt die Kontrolle an irgendjemand anderen abzugeben. Oder im Zweifelsfall wenigstens alles haarklein nachzufragen. Und eins weiß ich ganz genau, die nächste Ausstellung plane ich selbst. Das erspart mir sicher eine ganze Menge Stress und Panik. Ich hoffe, das war ein kleines bisschen interessant für euch und bewahrt euch vielleicht vor dem ein oder anderen Fehler, den man in puncto Ausstellung mit einem externen Partner machen kann. Ich wünsche auf jeden Fall noch alles Gute und weiter viel Spaß bei Happy Shooting.
Ja, danke schön. Ja. Klasse. Ja, nee, also das kann ich ja nur aus eigener Erfahrung sagen und auch aus Erfahrung mit Moni. Ausstellungen solltest du doch wirklich selbst machen.
Was also, für ein Theater, ja.
Nee, aber es ist wirklich so. Wenn du Interesse daran hast, es hat niemand so viel Interesse daran, dass das gut rauskommt als du. Das heißt, du musst einfach dahinter stehen und das hast du jetzt gelernt. Aber so ist es nun mal. Man lernt ja durch Erfahrung, man wird ja schlau aus Erfahrung und das ist ja ganz gut so. Also ich sag mal, tja, jetzt nächstes Mal wirst du es besser machen und anders.
Ganz klar. Da wir heute sowieso Überlänge produzieren.
Stimmt, wir sind schon über eine Stunde.
Nicht wahr? Ich meine, letzte Woche ist ja ausgefallen und jetzt diese Woche gibt's diese lange Show und ob es nächste Woche eine gibt, steht in den Sternen, weil du ja in Brooklyn bist. Du hast ja einen Cooking-Workshop. Also ein Fotografie, ein Food- und Cooking-Kombination.
Also Essensfotografie und Kochkurs, den ein Koch macht, nicht ich.
Genau. Also ihr fotografiert Köche. Nein, das Essen, was dabei rauskommt. Genau,
Kochfotografie. Bringt eure Kochmütze mit.
Bringt eure Köche mit, ganz genau. Ich habe nur eine Köchin. Darf ich die auch fotografieren? Ja. Ja, deswegen würde ich sagen, nehme ich hier gerade noch mal einen aus Twitter mit dazu. Mach mal. Nämlich von Kubitronik. Der fragt nämlich, was ist der technische Hintergrund, dass eine Vollformatkamera ein Subjekt bei gleicher Blende stärker freistellt?
Erklär mal.
Ja, das ist eigentlich gar nicht so schwer. Stell dir mal vor, du hast einen Crop-Sensor, Faktor 1,6, und jetzt gehst du auf eine bestimmte Position, um von deinem Subjekt ein Foto zu machen. Klick. Egal mit welcher Brennweite. Jetzt schraubst du die gleiche Brennweite, das ist jetzt Voraussetzung, du schraubst die gleiche Brennweite an die Vollformatkamera und stellst dich an denselben Punkt. Da wirst du feststellen, oh, das war ganz schön klein, mein Subjekt. Weil du hast ja mehr Bild drauf, ne? Links, rechts, oben und unten ist jetzt der Sensor größer und das kommt jetzt alles auch noch mit ins Bild. Das willst du nicht. Was machst du? Du gehst näher ran, um den gleichen Ausschnitt zu kriegen. Du änderst also die Perspektive damit. Und in dem Augenblick, wo du das tust, wo du näher rangehst, veränderst du einen der wichtigen Parameter, der für die Schärfentiefe wichtig ist, nämlich die Distanz. Und geringere Distanz gleich geringere Schärfentiefe. Ganz einfach.
Ja, das erklärt's doch schon.
Nö,
ganz simpel.
Der Google-Hub fragt, mich würde mal interessieren, wie ihr euch über Fotografie und Fototechnik informiert, in Klammern klassische Fotozeitschrift, Ausstellung.
Ja, also ich gehe gerne mal zu einer Ausstellung, wenn es die Zeit und der Ort zulässt. Ich schaue viel Bilder online an. Ich bin immer auf der Suche nach guten Beiträgen, Dokumentationen im Fernsehen über Fotografen. Da gibt's auch immer wieder was, wenn man die Augen offen hält. Ich bringe ja auch immer wieder mal sowas auch mit zu den Workshops, dass man vielleicht abends noch mal ein kleines Video gucken kann, wenn man Zeit hat. Und Fotozeitschriften ab und zu mal, ja, aber nicht, ich habe keine abonniert. Ich lese viel bei Moni mit. Moni hatte zum Beispiel die LFI, also das ist die Leica-Zeitschrift. Ab und zu holen wir uns auch mal die Schwarz-Weiß heißt sie, glaube ich. Ganz interessant, so diese ganzen reißerischen Magazine wie die 10 besten DSLRs jetzt im Test und so weiter. Ganz selten mal. Es gibt's wie Sand am Meer so Zeug. Ganz selten mal. Weil, naja, das sind eben die Sachen, wo ich im Prinzip schon von vornherein weiß, die sind eh fleißig gesponsert von allen Seiten. Da kannst du die Tests nicht wirklich, die sind nicht wirklich echt und nicht wirklich so neutral. ja, Fototechnik, viel online. Ich lese viele Online-Ressourcen aus den verschiedenen Lagern, Nikon, Canon und so weiter. Da gibt es also durchaus einige gute RSS-Feeds, sei das jetzt Canon Rumors, Nikon Rumors und diverse andere Geschichten, über die ich lese. Ich habe auch ein paar Blogsuchen laufen, blogsearch.google.com. Gibt da auch die Möglichkeit, dass man nach Schlüsselworten sucht, also Keywords sucht und die dann als RSS-Feed wieder bekommt. Ja, das ist so für mich der Informationsweg. Also viel online und einiges auch gedruckt, aber nicht wirklich so viel wie online.
Also bei mir läuft es im Augenblick eigentlich auch das meiste online. Also man hat sowieso den einen oder anderen RSS-Feed abonniert. Bei mir sind das so zwei Feeds, die eigentlich vom Macintosh handeln. Aber viele Macintosh-User sind eben auch Foto-User oder anderweitig irgendwie kreativ und haben mit Foto zu tun. Und deswegen taucht da dann auch mal die ein oder andere Fotomeldung auf und über die klicke ich mich dann eben weiter. Dann habe ich natürlich bei Twitter inzwischen viele, viele Nette, die mir folgen und denen ich auch folge, die auch mit Fotografie zu tun haben und die schicken auch mal einen Link oder informieren über Neuigkeiten, so wie jetzt diese Nikon 3DS. Das habe ich als erstes bei Twitter erfahren. Ja, das mache ich so. Ich bin derzeit im Überlegen, eine Fotozeitschrift zu abonnieren. Ich weiß bloß noch nicht, welche. Da habe ich mir schon mal ein paar Tipps über Twitter geben lassen. Könnt ihr mir gerne mal weiterschreiben oder in die Kommentare, was lest ihr und warum. Also mich interessiert da auch jetzt nicht so die Produkttests oder so, sondern eher eben mal so, ja, nicht so langatmige Berichte über Fotografen oder sowas, sondern irgendwas, was möglichst kurz geschrieben ist, dass man auch mal wirklich zwischendurch eine halbe Stunde mal was lesen kann und das wieder wegtun kann. Aber eben viel Fotos, wo mal Bilder gezeigt werden, wo Techniken gezeigt werden und sowas. Das interessiert mich schon. Und die CT, die ich derzeit noch im Abo habe, werde ich wahrscheinlich abbestellen, weil die interessiert mich immer weniger. Tut mir jetzt leid für Heise, aber ist halt einfach so.
Ja, ist halt sehr technisch geprägt.
Ja, und es ist auch immer, ich finde, sie wird immer oberflächlicher, aber das ist ein anderes Thema.
Gut.
Ja. So, wir haben eine, ne, haben wir nicht, aber ich habe gesehen, eine Software. Du hast sie auch schon gesehen.
Ich habe die Webpage dazu gesehen, die Demo, aber es ist also es gibt so ein Video dazu und es gibt eine Webpage und
das Ding heißt Sketch to Photo, also Sketch 2 Photo.
Richtig. Und da gibt es ein Paper dazu von Tao Chen, Ming Mi Cheng, Ping Tan, Ariel Shamir und Xi Min Hu. Die habe ich jetzt wahrscheinlich völlig falsch ausgesprochen.
Da gehe ich noch voraus.
Hintergrund ist Montieren von Fotos anhand von Skizzen. Also es scheint da eine Software zu geben, ich habe sie aber noch nicht in Aktion gesehen, wie gesagt. Da gibst du eine Skizze, du malst also mal so grob hin, wie du das haben möchtest, also wirklich grob auf dem Papier. Das ist das Beispiel mit dem Brautpaar, das sich küsst vor dem Sonnenuntergang mit Schiffen und Seemöwen. Dann schreibst du dazu, das sind Seemöwen, hier ist das Segelschiff, hier ist das Brautpaar. Machst nur so eine ganz grobe Skizze. Und dann sagst du der Software so, mach da mal ein Foto draus. Und dann geht diese Software her und nimmt aus ihrem Pool von Bildern was da passt und montiert das zusammen. Das heißt, du hast in dem Beispiel jetzt hinten den Sonnenuntergang am Meer und dann an den Stellen, wo auf der Skizze die Segelschiffe sind, sind echte Segelschiffe reinmontiert und die Seemöwen sind richtig reinmontiert und das Brautpaar auch und das wird eben aus einem Pool von vielen Bildern ausgeschöpft und automatisch montiert und wie gut das dann wirklich ist, ist die Frage. Das, die Ergebnisse, die man hier sieht, so die Beispiele, was weiß ich, der Mann, der mit dem Hund spielt oder die Kühe auf der Weide oder die Kuh und das Schaf oder der Panther in der Wüste, der einem Motorrad hinterher rennt, sind schon recht beeindruckend. Also sind nicht so gut, wie ein professioneller Illustrator das machen würde, aber sehen durchaus so aus, als ob man damit zumindest mal ein schnelles Ergebnis hinbekommen kann, was einigermaßen was taugt.
Mhm.
Das scheint mir momentan noch im Labor stattzufinden. Online-Demo working on it steht hier. Also sie sind dabei, das dann irgendwann auch mal online rauszubringen.
Ich denke, entstanden ist das wohl aus dieser Idee, Bilder zu analysieren und Inhalte tatsächlich zu erkennen. Weil die Software muss ja dann unterscheiden. Wenn ich jetzt eine grobe Skizze gemacht habe und ich schreibe dahin Hund, dann fängt das Ding an, freie Bilder im Internet zu suchen, die zum Stichwort Hund passen. und schlägt dann auch Bilder vor und es versucht dann eben da durchaus zu erkennen, ob da jetzt oder was das Subjekt überhaupt ist in diesem Bild. Du musst ja irgendwie jetzt den Vordergrund vom Hintergrund unterscheiden können und das versucht diese Software und dann eben wirklich passende Bilder zu finden. Man kann die Auswahl dann wohl noch einschränken, kann dann klicken, hier die passen überhaupt nicht, das ist gar nichts. Aber bei den anderen ist es dann so, dass man jetzt nicht selber dahergeht und dieses Bild freistellt, sondern dass die Software erkennt, okay, das ist das Subjekt, was so ungefähr in dieser Form ist. Also wenn ich einen springenden Hund so mal ganz grob skizziert habe und sei es als Strichmännchen, dann kriege ich auch wirklich Fotos von springenden Hunden. Das ist schon ganz witzig. Und es stellt dann eben ziemlich gut diesen Hund frei, egal wie wild der Hintergrund aussieht, sagen sie und zeigen sie in der Demo. Und da haben sie wohl eine neue Technik entwickelt, wie dieses automatische Freistellen wohl ganz gut funktioniert. Was ich jetzt persönlich ja mir davon erhoffe, dass man in ein paar Jahren vielleicht in Photoshop oder in anderen Programmen, richtig geniale Tools hat, um auch feine Strukturen sehr einfach freizustellen. Da gibt es ja schon so die ein oder anderen Plugins, die da recht gut zur Sache gehen, aber so richtig vollautomatisch ist das alles noch nicht. Und wenn es da in Zukunft was gibt, dass ich sage, hier guck mal, das ist ein Model hier, das will ich jetzt haben und dann will ich das aber mit allen flatternden Haaren vor irgendwelchen wilden Hintergründen freigestellt haben, um das jetzt vor einen anderen Hintergrund zu stellen, das fände ich schon mal ziemlich cool.
Naja, wie genau das dann wirklich geht.
Man darf gespannt sein.
Das Ganze ist ein Projekt vom Department of Computer Science and Technology der Tsinghua Universität und der National University of Singapore und sind wir mal gespannt, wo es hingeht. Ich bin gespannt auf eine Demo, wenn ich das mal selber ausprobieren kann. Dann kann ich so ein Bild malen und sagen, hier ist Boris und der fällt gerade von der Klippe und unten sind Zacken auf der...
Ist klar. Komm du mir nach Hause, du.
Ich bin doch schon zu Hause.
Oh, verdammt.
Link-Tipp. Ah, nee, es war der Link-Tipp. Nochmal ein Link-Tipp und zwar von Tobi.
Haben wir viele.
Genau, von Tobi. Der Tobi schreibt dir... dir speziell, der schreibt nicht mir, sondern nur dir.
Moin weiß, Boris. Wer die Mailbox liest.
Wahrscheinlich. Moin Boris, hab mal wieder einen meiner Meinung nach tollen Link-Tipp für euch, den sich vor allem die Naturfotografen unter den Happy-Shooting-Hörern mal anschauen sollten, wenn ihr ihn schon mal hattet. Sorry, ich bin noch nicht ganz up-to-date. Und zwar geht das zu juzafoto.com, Juza Nature Photography. Das ist eine Website zum Thema Naturfotografie.
Jo, da sind ein paar richtig klasse Naturfotos anzuschauen.
Also wenn man da auf die Galerie klickt, kriegt man von Makros über Vögel, über Landschaften ein paar richtig schöne Bilder zu sehen. Ja.
Jo, sehr empfehlenswert. Er schreibt übrigens noch weiter, ihr sagt doch immer, dass der Fotograf das Bild macht und nicht die Kamera, was eigentlich auch stimmt. Was ihr anscheinend nicht bedacht habt, ist, dass man mit einer beispielsweise Bridge-Kamera, die nicht so viele Einstellmöglichkeiten, also Verschlusszeit von beispielsweise 1/100 und 4 Sekunden, wie es auch immer jetzt meint, einen unerträglichen manuellen Fokus und weitere andere technische Mängel gar keine Bilder machen kann, die mit einer besseren Kamera möglich gewesen wären. Langzeitbelichtigung. Belichtigung, er hat es wirklich geschrieben.
Ja, also
ja, es stimmt natürlich, ja, dass der Fotograf natürlich das Bild macht, aber je luxuriöser natürlich das Werkzeug ist, desto angenehmer, sag ich mal, ist es natürlich, ein bestimmtes Bild zu machen oder vielleicht auch überhaupt technisch erst möglich. Das stimmt natürlich. Ja.
So ja, ist aber das Werkzeug ersetzt aber nicht die Vision.
Nein.
Zu sehen, Moment, hier, da kann ich dieses und jenes Bild machen und das kann ich auf die und die Art und Weise machen. Also diese Vision muss vom Fotografen kommen und auch die Umsetzung muss vom Fotografen kommen. Das beste Werkzeug, der beste Hammer und der beste Meißel wird dich nicht zu einem Michelangelo machen, der Statuen klopfen kann. Das geht nicht. Das heißt, du wirst trotzdem als Fotograf einfach Dinge machen. Ich gebe dir recht, gewisse technische Möglichkeiten hast du eben nur mit gewissen Kameras, aber du musst ja erstmal die Vision haben, was du mit diesen technischen Möglichkeiten anfängst. Und das ist Gott sei Dank immer noch komplett in der Hand des Fotografen.
So sieht's aus.
Jo.
Der Fei.
Wir haben einen Hinweis.
Der Fei. Oder Pai. fragt, Stativ, insbesondere für Makro, mit Mittelsäule, mit Mittelsäule oder ohne, in Klammern Stabilität kontra Flexibilität, eventuell Auslegearmen. Tja, nun bin ich jetzt nicht der Makrofotograf vor dem Herrn. Ich würde mal sagen, dass du bei Makro natürlich was möglichst Stabiles haben willst, deswegen wirst du im Zweifel auch mit Spiegelvorauslösung und so weiter arbeiten. Nach allem, was ich bisher gehört habe von Leuten, die mit Makro arbeiten, ist eine Mittelsäule gar nicht schlecht, weil du sie nämlich unter Umständen dann auch nach unten, also einmal umgedreht, nach unten halten lassen kannst und dann mit der Kamera sehr weit bodennah kommst. Da gibt's auch so Stative, wo man diese Mittelsäule dann kippen kann um 90 Grad, also dann zur Seite, was er hier beschreibt mit Auslegearm, den als Auslegearm zu benutzen. Das, also aus dem Bauch heraus, wenn ich jetzt viel Makros machen würde, auch draußen in der Natur, würde ich darüber nachdenken, sowas zu nehmen. Also etwas mit Mittelsäule, die ich aber auch schwenken kann, also querlegen, als Auslegearm machen kann. Einfach weil man dann an bestimmte Winkel rankommt, wo du sonst nicht hinkommst mit dem Dreibein, weil die Kamera mal zu weit weg steht. Würde ich schon machen. Mhm. Weiß nicht, hast du Erfahrung? Machst du Makros? Auch nicht so, ne?
Ich mache wenig Makro und wenn, dann ist es meistens Naturmakro draußen in der wilden Natur, wo ich dann relativ flexibel sein muss. Zum Beispiel halten ja die kleinen Insekten doch nicht so ruhig. Also da bin ich dann eher mit einem Makro in der Hand unterwegs und schieß entsprechend viele Aufnahmen, um meine Chancen für was Gutes zu erhöhen.
Ja.
Also da kann ich nicht irgendwie warten, bis die Biene endlich ruhig sitzt am richtigen Punkt in der Komposition, sondern da muss ich hinterherlaufen und hoffen, dass da irgendwas passiert. Also das, ja. Also ich schieße wenig Makro mit Stativ. Das Stativ, was ich habe, ist jetzt nicht wirklich super stabil. Es ist dafür schön leicht. Und wenn man das mit einer eingefahrenen Mittelsäule benutzt, ist es auch wirklich noch einigermaßen stabil. Und das reicht im Prinzip für meine Stativnöte ganz gut aus. Also mehr brauche ich eigentlich nicht. Tja. Kurze Frage von Glasstaub. Der fragt, Nikon Vollformatkamera, in Klammer weiß gerade nicht welche, erkennt Crop-Objektive und schaltet automatisch um, kann Canon 5D das auch?
Nein.
Nein. Das liegt daran, dass Canon zwei verschiedene Bajonettformate hat, das EF und das EFS-Format. Die Crop-Objektive sind die EFS und die passen auf die EF-Kameras nicht drauf. Das heißt, es wird im Prinzip darüber geregelt. Du kannst auf eine EFS-Kamera aber ein EF-Objektiv drauf machen. Das geht ohne Probleme. Bei Nikon passiert das, ich weiß nicht genau bei welchen, aber ja, es passiert bei den größeren auf jeden Fall automatisch. Die erkennt das und schält das um. Und es geht im Canon-Bereich, es gibt Crop-Objektive von Drittherstellern, die mit dem EF-Objektiv ausgeliefert werden. Da kann es dir dann aber durchaus eben passieren, dass du den Bildkreis siehst. Dass du also nicht das komplette, den kompletten Sensor belichtet hast.
Bei Canon haben sie halt deswegen ein anderes Bajonett gemacht, weil die Objektive konstruktionsbedingt tiefer hineinragen in den Spiegelkasten. Und bei einem Vollformat könnte es dann eben sehr eng werden. Und wenn der Spiegel bei den Geschwindigkeiten an die hintere Mechanik da von dem Objektiv stößt, dann ist das Ding einfach im Arsch. Und deswegen haben sie es nicht gemacht. Also die wollten halt konstruktionsbedingt irgendwas machen, dass man die Objektive kleiner und schlanker und günstiger konstruieren kann und kleinerer Bildkreis. Und das erreichst du halt unter anderem dadurch, dass du eben weiter reingehst in den Kasten. Und da mussten sie das halt davor schützen. Es gibt da so ein paar Bastler, die das umbauen. Da kann man irgendwo eine Nase abfräsen und dann passt das wieder dran. Und wenn man dann von der Rückseite auch noch ein Stück Plastik abfräst oder abmontiert, dann geht das bei vielen Objektiven. Ich empfehle das aber nicht.
Wem kann man die Nase abfräsen?
Ja, das ist dem Bajonette kann man die Nase abfräsen.
Ja, so ist das. Ein Hinweis.
Ja, Hinweis.
Und zwar, der Deutsche Jugendfotopreis ist wieder zugange, und zwar im Jahr 2010. Da wollen wir wieder darauf hinweisen, das Wichtigste in Kürze steht hier, am DJF können Kinder und Jugendliche bis 25 Jahre teilnehmen. Neben dem allgemeinen Wettbewerb mit freier Themenwahl gibt es noch das Sonderthema Wunderland sowie drei Specials, das Imaging Special Next Level, den Sonderpreis für die beste Fotoreportage und das Special Klassenfotos für schulische Foto-AGs, also Klasse in Klammer N Fotos. Weitere Informationen zum Deutschen Jugendfotopreis sowie zu den Schwesterwettbewerben Deutscher Jugendvideopreis und Video der Generationen findet man unter jugendfotopreis.de
und da unter kjf.de.
Genau, da linken wir in den Shownotes hin.
Machen wir gerne.
Das haben wir letztes Jahr schon gemacht und das ist auch ein spannender Wettbewerb.
Genau, und wer jetzt noch nicht genug von Wettbewerb hat, der sollte sich mal den Tobias anhören.
Hallo Freunde des Happy Shooting Foto Podcasts. Ich bin Tobias, ich bin Autor des Blogs Weitergehen bei den Science Blogs. Wir haben einen Fotowettbewerb gestartet bei uns und bis zum 30. November können da noch Fotos eingeschickt werden. Die schönsten werden prämiert und die sind dann regelmäßig auf der scienceblogs.de Hauptseite zu sehen. Alle weiteren Details zum Wettbewerb findet ihr, wenn ihr dem Link auf der Homepage folgt. Ich würde mich über zahlreiche Einsendungen freuen. Vielen Dank.
Ja, und da geht's halt um Wissenschaft. Und er schreibt hier dann noch, prinzipiell suchen sie eben Fotos in den Kategorien, die irgendetwas mit Wissenschaft zu tun haben oder einen ungewöhnlichen Blickwinkel bieten. Und da hat er jetzt mal Beispiele. Die Katze zu Hause beim Fressen qualifiziert sich nicht für die Kategorie Tiere. Eine Makroaufnahme eines Katzenauges aber schon. Also da muss man so ein bisschen um die...
ne? Da musst du erstmal die Katze dazu bringen, ruhig zu halten, wenn du mit der Kamera auf den Leib rückst.
Ja, aber da sind schon irgendwie ein paar Beispiele auch auf der Webseite zu sehen, was ich da so hatte, ist schon recht interessant. Also da bin ich mal gespannt, wie das ausgeht.
Sehr schön. Und wer jetzt noch nicht genug hat von Wettbewerben und solchen Dingen, wir haben unsere neue Aufgabe. Das ist zwar kein, jeder kann was gewinnen, der daran teilnimmt.
Mhm. Und sei es nur, dass ein Bild besprochen wird.
Und sei es nur, dass das Bild besprochen wird. Und das, da hast du wieder ein neues Thema ausgegraben.
Ja, und zwar dachte ich mir, wobei ich bin jetzt schon wieder am Schwanken, ob ich es jetzt noch schnell ändern soll. Ich hatte mir eigentlich ausgedacht, Textur als Thema. Jetzt hast du aber vorhin so ein schönes Beispiel Spannung gebracht und das finde ich eigentlich auch nicht schlecht.
Dann nehmen wir das doch einfach. Also nicht Textur.
Wir nehmen Spannung. Ich ändere das mal.
Spannung, das könnte auch mal wieder so richtig, sag mal... spannend werden.
Genau. Das Ganze funktioniert so, dass ihr ein Foto macht, und zwar ein neues Foto. Bitte kramt nicht in eurer Bibliothek, sondern macht ein neues Foto zum Thema Spannung. Das ladet ihr dann bei Flickr hoch und dem gebt ihr den Tag hs-spannung und ordnet das Ganze der Happy Shooting Gruppe zu. Und dann sehen wir das auch. Wer das nochmal nachlesen will, wie das geht und warum sein Bild vielleicht jetzt noch nicht auftaucht und so weiter und so fort, der schaut auf happyshooting.de, klickt oben auf den Bilder-Link und scrollt mal ganz runter zu den häufig gestellten Fragen, den FAQs oder den häufig gestellten Fragen, das sind die HGFs.
Ich glaube nicht, dass... wie auch immer. Das etablieren wir ab jetzt,
genau. HGFs. HGFs. Da steht nochmal alles erklärt.
Jo, ja. Dann.
Läuft ab 22.10. Das müsste jetzt heute sein, wo ihr das hier hört. Und läuft dann bis zum 5.11.
Das gilt aber nur, wenn sie es auch am 22. hören. Ansonsten ist es vielleicht der 23. oder der 24.
Dann läuft es aber immerhin trotzdem nur bis zum 5.11.
2009, falls das jemand im Jahr 2010 hört.
Das ist schön, dass du da nochmal drauf hinweist.
Nee, das ist wichtig.
Das ist weil die Sendung bleibt ja online.
Das hatten wir schon, dass dann irgendjemand, also ich hatte das schon auf Tipps von den Topf, dass irgendjemand an einem Wettbewerb teilgenommen hat, der schon 2 Jahre vorbei war. Nur weil ich in der Sendung nicht wirklich gründlich genug darauf hingewiesen habe.
Dürfen aber trotzdem alles, es dürfen weiterhin ja auch zu den alten Aufgaben noch Fotos gemacht werden und eingestellt werden, weil es geht ja hier nicht hauptsächlich ums Gewinnen, sondern es geht ums Mitmachen und auch das Foto mit den anderen Teilnehmern mal zu besprechen in den Kommentarfunktionen von Flickr, das geht sehr gut.
Da bin ich ja beruhigt.
Darum geht's ja. Also auch wenn jetzt schon 2010, 2011, 2012 oder 2179 ist, ihr dürft trotzdem ein Bild zum Thema Spannung bei Flickr hochladen. Sollte es Flickr noch geben.
Ich versuche mir gerade vorzustellen, ob das hier in 170 Jahren noch online ist. Wahrscheinlich, wenn unser lieber Basti den Server nicht bis dahin runtergefahren hat. Basti, halt durch!
Ja,
okay. Halt die Ohren in diesem steil. Sinne würde ich sagen, wir sind am Ende angekommen. Das Ende ist nah. Und bleibt uns gewogen, empfehlt uns weiter. Wir sind Happy Shooting und wir zählen wie immer runter am Schluss. 3, 2, 1. Happy Shooting!
Oha, ich glaube, hier ist gerade kurz vom Ende hat sich die Aufnahme verwurschtelt.
Oh, hat sie das?
Ja, warte mal kurz.
Dann werden wir kurz vor Ende einen drastischen Soundumschwung haben.
Warte, ich stopp mal gerade hier die Aufnahme.
Hör doch mal kurz rein, ob
halt durch!
Ja,
okay.
Halt die Ohren. Zack, da ist sie weg.
Das nenne ich Timing.
Halt durch, Brock!
Sie hörten eine weitere Produktion von nSonic. www.nsonic.de.
This podcast is part of the Photocast Network. Get more great shows about photography at photocastnetwork.com. photocastnetwork.com.